Rüdiger.
Ja, Bernhard.
One last time, 2020. Wie ist das Wetter in Buxte fucking Hude?
Okay, ich öffne die Warnwetter, Deutsche Wetterdienst-App, Burghausen, Binz, Buxtehude. Ich gehe gerade meine Fabriken durch. Ach, das sieht gut aus, Bernie. Die ganze Woche graue Wolken, ab und zu ein Regentropfen dazu. 2 bis 4 Grad, 1 bis 3 Grad, 3 bis 5 Grad, 2 bis 5 Grad. Jetzt ein bisschen kälter wird, es wird auch noch mal schneien.
I just love Buxtehude.
Wir fahren immer mal hin.
Meine Damen und Herren, hier ist der letzte Brennerpass des Jahres 2020. Und er wird auch dieses Mal wieder ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen sein. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Many-Faced Actor, er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker. Er ist der Mann mit der reizvollen Kimme, Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur, der Bürgermeister von Dellington City. Er ist, mit ironischer Brechung, Mobilist und Militarist, fährt dafür aber verdammt meditativ Fahrrad. Er ist der Porn-Free-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert wir von der Imkerei Peschel Biederein, aber Weinting, wir sind
dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke, danke, danke für alle SpenderInnen in diesem schönen Jahr. Und falls auch ihr euch beteiligen wollt, dann könnt ihr das tun unter meiner E-Mail-Adresse via PayPal bernie.meyer@gmail.com oder ihr schreibt mir und ich sage euch, wie ihr das ohne den PayPal-Blödsinn abwickeln könnt.
Ja.
Ja. Unser Thema heute,
du, Rüdiger, PayPal, ganz kurz.
Ja.
War, glaube ich, auch eine Erfindung von Elon Musk, habe ich die Tage gelesen.
Ja?
Ja. Das müsste ich, aber das jetzt direkt mit so einer Info, wo man sich nicht ganz sicher bin, am Anfang direkt rauszuhauen, aber ich meine, ich hätte sowas gelesen.
Was hat Elon Musk alles erfunden?
Was hat, ja.
Meinst du, hat er auch die Notfallschnurrbärte erfunden, die bei mir da oben stehen?
Ja. Er hat lange auch einen getragen. Hat aber festgestellt, dass er nicht so ernst genommen wird.
Okay.
Aber es läuft besser für ihn, seitdem er den nicht mehr trägt.
Hm. Okay, ja, du.
Ja.
Das wusste gar nicht, das geht in eine unerwartete Richtung, der Podcast. Schon zu Beginn?
Ja. Das ist.
Praisen wir Elon Musk.
Ja.
Ja,
weil er auch immer noch mit Grimes zusammen ist, das irritiert mich auch.
Das irritiert auch
wieder. Warum, Rüdiger Rudolf, was interessiert dich das überhaupt? Warum irritiert das? Was maße ich mir an? Aber ich glaube, Elon Musk, wie viele erfolgreiche Menschen bietet.
Maskst
sich einiges an, nicht nur Bärte, ist, glaube ich, für viele Dinge Projektionsfläche.
Ja. Ja, wie Prominente ja allgemein, ne?
Eben.
Ja, aber diese Irritation mit Grimes, das beschleicht mich trotzdem immer wieder aufs Neue.
Ich glaube,
can't help it.
Was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht noch ein Body Transformation, ich sag's jetzt Englisch, weil Deutsch kann ich es nicht mehr aussprechen, Video von ihm auf YouTube.
Ja?
Das würde mir auch noch gefallen.
Okay, gut, das könntest du schon mal zu deinen guten Vorsätzen 2021.
Dass ich ihn dazu animiere. Ja.
Übrigens, das ist klar, so viel Englisch, wie wir hier sprechen, so viel Dinglisch, wie wir hier sprechen, ist klar, dass das ein oder andere deutsche Idiom einfach verblasst irgendwann, ne?
Ja.
Ja. Comes with the territory.
Das, ja.
Um gleich noch eins hinterher zu schieben.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Meinst du, das ist of some concern to our hörers, dass wir so viel englische Versatzstücke hier einbringen?
Concern ist vielleicht in doppelter Hinsicht das falsche Wort. Vielleicht finden es auch manche
witzig.
Ist es ja
putzig.
Putzig, albern vielleicht sogar.
Albern.
Aber manchmal trifft es halt auch den Zeitgeist. Du, ich früher wurde bei Hofe, hat es angefallen, wenn man ständig französische Wörter einfließen lassen.
Oh, das oder, ist ein wunderbarer Vergleich.
Oder in der Kirche alles auf Latein. In Podcasts dieses Jahrhunderts muss man halt ab und zu mal was Englisches einfließen lassen. Was soll man machen? Es ist halt, wie es ist.
Bei Hofe, in der Kirche, in Podcasts.
Ja,
das ist doch mal ein,
in der Tradition sehe ich uns.
Ein Triumvirat.
Ja.
Mensch, Rüdiger, wir haben ein Thema heute und zwar ist es Best of 2020.
Mhm.
Ja. Manche sagen, das ist ein Widerspruch in sich.
Ja.
Aber wir beschäftigen uns ja mit kulturellen Items.
Ja.
Da war wieder ein englisches Wort und da gab es jede Menge schöne Dinge.
Ja.
2020.
Natürlich. Ja. Außerdem, wir waren noch da, wir haben da gelebt. Wir haben irgendwas war schon.
Ja. Sprechen wir gleich drüber.
Ja.
Ich möchte beginnen mit Fake-Hörer-Post.
Ah, gut.
Und da habe ich was ganz Besonderes für dich.
Wirklich?
Ach so, noch eine Triggerwarnung.
Mhm.
Der Podcast wird lang.
Ja, das ist lustig, Bernie. Das hast du hast gestern mich schon gewarnt.
Ja.
Ich war kurz davor, ich habe mir gerade den Rechner angemacht, um dir zu schreiben, Bernie, lass uns morgen ein bisschen kürzer treten. Lass ein bisschen vorsichtig sein, ja. Lass uns nicht vielleicht so viel listen und du wirst sehr viel gesehen haben. Ich werde nicht so viel gesehen haben. Ich habe ein bisschen Angst, aber dann schriebst du, Rüdiger, lass uns morgen morgen geht's richtig ab. Morgen machen wir XXL. Und da habe ich gedacht, auch gut. Bernie.
Ja,
auch aber, gut.
Weißt du, zum einen denke ich, wir machen mal eine Woche Pause.
Ja.
Und machen erst am 11. weiter.
Gut.
Und haben dafür halt quasi einen Doppelpack an Sprechcontent für unsere Hörer.
Nicht zu verwechseln mit dem Doppelpass. Von dem wollen wir uns distanzieren.
Absolut. Zu dem komme ich gleich.
Gut.
Und zum anderen dachte ich, wir sind ja immer so hard pressed on time. Gott, die kommen gar nicht
jetzt
mehr raus
aus den
Anglizismen.
Das war jetzt also.
Das war albern. Und jetzt möchte ich einfach mal entspannen, weißt du?
Ach so.
Ich möchte mich zurücklehnen und einfach.
Das ist ganz gefährlich, Bernie.
Ja, es ist im Podcast absolut ein gefährlicher Urzustand.
Ja. Ja.
Der Zustand des Zurücklehnens, des verbalen Zurücklehnens. Ergibt meistens nicht viel Nennenswertes.
Gerade Männer in unserem Alter müssen da sehr, sehr aufpassen.
Sehr vorsichtig, ja. Trotzdem, wir tun es einfach.
Gut.
Weil wir es können.
Weil auch keiner da ist, weil wir noch keine Redakteurin haben, die es uns verbietet.
Ja, genau. Redaktionsleiterin, meinst du?
Ja, das stimmt.
Ja. Hörerpost.
Ja.
Für dich dieses Mal.
Ach.
Ja, pass auf.
Schön.
Kam bei mir rein, aber richtet sich an dich.
Ja, weil du immer deine E-Mail-Adresse sagst. Wahrscheinlich.
Ja, genau. Eben.
Gut.
Leander Christiansen aus Köln-Nippes.
Da habe ich auch mal gewohnt.
Ja. Schreibt, lieber Rüdiger,
ja?
Ich habe von dir schon öfter den Ausspruch, das Sein bestimmt das Bewusstsein gehört. Und wollte fragen, den hast du doch aus dem Oli P-Klassiker Mein Tag, richtig?
Ach, also lieber Leander, erstmal vielen Dank für deine Hörerpost, vielen Dank, dass du mich darauf aufmerksam machst. Das war mir nicht bewusst.
Ja?
Ich bin sogar mit diesem Klassiker, wie du sagst, von Oli P. Nicht vertraut.
Pass auf. Einspielen darf ich ihn ja nicht, die GEMA sagt nein.
Mhm.
Aber ich kann dir die Lyrics zitieren, Rüdiger.
Bitte.
Möchtest du sie hören?
Nicht unbedingt.
Pass auf, ups, Oli P., ich krempel mal hier, wie nennt man das?
Sleeves.
Sleeves. Ich wusste den deutschen Begriff gar nicht.
Ja.
Ich krempel mal die Ärmel hoch, jetzt ist mir wieder eingefallen.
Mhm.
Oli P., mein Tag, hör genau zu, Rüdiger. Dieser Tag ist wunderbar und mit uns beiden alles klar. Die Sonne scheint, der Motor schnurrt und an der Scheibe surrt eine Hummel. Deshalb bummel ich nicht. Und dreh sie herunter. Man denkt, es ist die Hummel, aber die Scheibe ist gemeint.
Die Scheibe, ja.
Damit das
aber
Tier,
er dreht, das klingt nach Kurbel.
Ja.
Ja.
Damit das Tier seine Freiheit so genießen kann wie ich. Denn mich kickt genauso sehr wie dich, Rüdiger, meine Süße. Der Fahrtwind im Gesicht, das warme Sommerlicht, der coole Sound aus den Boxen hüllt uns ein wie Sonnenschein. Leg deine Hand auf mein Bein. Rück näher ran zu mir, damit du hörst, wie ich Marx zitiere. Denn unser
das
Sein.
Das ist eine unerwartete Wendung, ja?
Denn unser Sein bestimmt das Bewusstsein.
Ach.
Und gemeinsam rollen wir hinein in diesen Tag.
Aber, Entschuldigung, Bernie, das ist ja gerade quasi ein Easter Egg versteckt.
Ja.
Das ist offensichtlich Marx.
Ja.
So ein Ding.
Das ist mein Tag, ich fühle mich stark, das ist mein Tag, weil sie mich mag. Das ist mein Tag, ich fühle mich stark, weil sie mich mag. Heute habe ich blau gemacht, denn wer will schon mal lochen an so einem Tag? An dem T-Shirts am Rücken kleben und Brüste beben. Während die Jungs im Mercedes durch die Straßen schweben, oben offen sonnenklar streben, sie nach schnellerem, höherem und weiterem. Und mit dem Handy in der Hand regieren sie das ganze Land. Doch die klasse Bräute kriegen trotzdem wir. denn die wollen ein Kavalier mit Freiheitselixier. Hm.
Ja, soweit so gut.
Ja.
Von wann ist das Lied?
Von wann?
Ja, weißt du so in etwa? Kannst du es verorten?
Anfang der 90er würde ich jetzt mal tippen. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich habe die Oli P-Platte mir tatsächlich durchgehört gestern.
Sagen wir mal Oli P. Also jetzt will ich jetzt keinen Unsinn reden. Aber
Oliver Pezzukat.
Der ist doch
ein Hip-Hop-Pionier erster Stunde.
Aber war er nicht vorher auch Schauspieler?
Ja.
Und hat gespielt bei? Nicht bei GZSZ?
Ja, ich glaube bei Unter uns, oder? Ja. Also es fing mit so einer RTL 2 Soap an.
Ja, pass auf, dürfen wir das googeln gerade?
Ich google es gerade.
Ah, du googelst gerade.
Ja. Ich suche den Namen der RTL 2 Soap. Die habe ich nämlich gesehen.
Ah.
Alle zusammen, jeder für sich, genau. Ja, weiß nicht, dann.
Aber da war er drin?
Ja. Da, okay. Daher kenne ich ihn.
Aber guck mal, ist da noch irgendwo eine andere Serie?
Gute Zeiten, schlechte Zeiten lese ich hier.
Siehst du.
Ja.
Siehst du.
Aber dann tatsächlich die Hip-Hop-Karriere. Weiß gar nicht, wann die begann. Ich glaube, vielleicht auch erst viel später. Also nicht Anfang der 90er, sondern Ende der 90er lese ich hier gerade, ja.
Also Flugzeuge im Bauch hat er doch auch mal gecovert, ne?
Ja, genau. Das war sein großer Hit, ja.
Ja, das müsste schon so 99, 2000 gewesen sein.
Nein, du hast voll. Mein Tag, die Platte, von der wir sprechen, kommt 1998 raus.
Okay.
Ja, genau. Ist, glaube ich, wirkt nett, wirkt sympathisch, der Oli P.
Mhm. Du, der ist doch auf Kika schwer aktiv, ne?
Ja, mag sein.
Da kenne ich ihn. Da sehe ich ihn immer moderierter. Ich finde, das macht er sehr nett.
Ja, nein, ich fand ihn nie unsympathisch. Aber jetzt nochmal zu der Platte, die ich gehört habe. Das ist schon ein ziemlich, also gerade dieser Song Mein Tag, das ist schon ein ziemlich übles Fanta 4 Rip-Off, muss man sagen.
Ja, das finde ich auch. Ich finde sogar, selbst der Name Oli P. klingt für mich nach Fanta 4.
Ja.
Und was aber dafür kann er nichts.
Ja, was merkwürdig ist, ist eigentlich, dass man sagen muss, dass das, darauf hat mich gestern auch nochmal meine Freundin gebracht, dass eigentlich, wenn man jetzt so eine Oli P.-Platte hört, das gar nicht so ein Licht drauf scheint wie Oli.
Wir befinden uns, liebe Hörer, immer noch im Jahresendcard-Postcard 2020. Nur falls wer jetzt erst später eingeschaltet hat, ja, noch weiß, was hier los ist.
Auch lustig beim Podcast später einschalten, ne?
Ja.
Wo war ich? Genau, wenn man nämlich diese Oli P.-Platte hört, dann ist ja eh klar, dass die wack ist. Da geht man eh nicht davon aus, dass man da auf interessantere Erkenntnisse als die Platte ist, eigentlich kacke, kommt. Aber sie wirft eigentlich ein schlechtes Licht auf das, was sie kopiert, nämlich die Fanta 4 zu der Zeit.
Ja.
Weil das nämlich die Fanta 4 der Zeit sind, vierte Dimension, glaube ich, kam da schon raus. Eigentlich Platten, die man schon eigentlich ganz gut fand.
Ja.
Oder die 4 gewinnt auch, die davor. Mhm. Und eigentlich auch merkt, dass das eigentlich auch kein besonders guter Hip-Hop ist, wenn man mal so will. Wenn man das mal so an den Gesichtspunkten misst.
Ich zögere sogar, ja.
Textlich, also ich bin ich halt quasi immer so ein bisschen Smudo die Stange, textlich und von den Skills her.
Mhm.
Aber was so die beiden Kollegen.
Und er hat gegen dich gewonnen im neuen 28er GT Club.
Hat er gegen mich gewonnen?
Nee, hat er nicht? Nee. Ach, du fährst ja gar nicht im Porsche 9 Cup. Nein. Also,
ja. Ich würde sagen, Smudo.
Stimmt, ich hab dich verwechselt.
Smudo gewinnt immer gegen mich.
Ja.
Nee, aber ich würde sagen, die anderen, die Lyric Skills von Thomas D. und Michi Beck, es wurde besser.
Mhm.
Gerade mit der 499, aber, oder beziehungsweise was geht, glaube ich. Aber, naja, das ließ schon sehr zu wünschen übrig, muss man sagen.
Okay.
Smudo in allen Ehren, aber die anderen beiden sind da schon ein bisschen abgekackt.
Na gut.
Und auch die Skills, der Flow.
Mhm.
Sehr, sehr, auch da, sehr, sehr,
Video
sehr dürftig.
Von Pep Guardiola, wie er Eminem, dieses aus seinem Film, My Palms Are Sweaty, Knees Weak, hat einer drüber gelegt und alle nur geschrieben, hey, Pep hat echt einen guten Flow. Ja.
Oh,
ich,
wow.
Ja, fand ich lustig. Ich fühle mich irgendwie noch bemüht, sich zu korrigieren. Ich glaube, es gibt keinen 928 GT Cup. Es ist irgendein Porsche GT Cup. Aber ich glaube nicht, dass der 928 das
ist. Ich habe sowieso geistig sofort abgeschaltet.
Ja, als ich irgendein Auto erwähnt habe, weiß ich. Trotzdem, für die zwei, drei Hörer, die wir haben, die sich jetzt ärgern.
Die
jetzt so richtig, die jetzt in ihre Radioempfänger beißen.
Die uns richtig beleidigt sind, ne? Die wir vielleicht dadurch verloren haben.
Erst kein Fußball mehr, jetzt auch noch falsche Motorsportinformationen.
Ja. Okay.
Gut.
Rüdiger, ich möchte dich fragen, wie war dein Jahr 2020?
Ja. Also pass auf, ich hatte kurz, ich habe auch eine Hörerfrage in die Richtung gekriegt. Ja, von Friedhelm Runkel aus Meschede. Der sagt, Jungs, im Moment sind ja gerade die Rauhnächte. Hat das einen Effekt auf euch?
Ja. Ich weiß gar nicht, was das ist.
Die Rauhnächte? Ja. Es gibt, das sind so diese Nächte im Moment. Zwischen Weihnachten und je nachdem, nach welcher Tradition, bis Dreikönig, bis 6. Januar. Mhm. Das sind besondere Nächte.
Ja.
Wo man sagt, da ich will jetzt nicht sagen, da stehen die Pforten zu Himmel und Hölle offen, aber da gibt's angeblich auch die wilde Jagd und da gibt's.
Ach, die wilde Jagd findet da statt.
Ja, da gibt es lauter so.
Die wilde Jagd kenne ich natürlich.
Ja, Mythen und weiß nicht, wie man es. Genau, auf jeden Fall kann ich sagen, es ist die einzige Zeit im Jahr, wo ich schlecht schlafe. Aha. Regelmäßig. Wo ich plötzlich, also wo ich um 4 Uhr und 5 Uhr aufwache, manchmal auch Mitternacht und Stunden wach liege. Und wo ich dann tatsächlich auch mal so, was ich selten mache, so tatsächlich so Bilanz ziehe oder sowas. Ganz einfach, weil das Jahr zu Ende geht. Und also dann hängt vielleicht damit auch zusammen, dass ich Steuererklärung noch gemacht habe.
Oh ja.
Und ich habe so ein Online-Notizbuch Evernote, ich habe meine Notizen gestern noch durchgelesen, vor das Jahr über. Hm. Das war verrückt so, das Jahr zu sehen, so wie sich das alles so, wie das. Ich erinnere mich ja kaum noch, es gab noch eine normale Zeit in 2020, der Januar, der Februar, als man es noch nicht hat kommen sehen. Das kommt einem seltsam unschuldig und naiv vor, was man da so gedacht hat und was man vorhatte und all so Sachen. Und dann geht's halt los und dann kommt meine erste Wut auf Corona-Leugner dann habe ich angefangen, so ein bisschen Corona-Tagebuch zu führen und dann war zwischendurch dieser Sommer, der dann teilweise manchmal so ein bisschen normal war, aber doch nicht und Sport, den ich zwischendurch gemacht habe. Ich habe alles so ein bisschen da aufgeschrieben, aber insgesamt beim Steuer habe ich ja gesagt, ich muss noch viel mehr dokumentieren. Aber um auf die Frage zurückgekommen, wie war mein Jahr 2020? Es war nicht so schlecht, trotz allem. Wie war es bei dir?
Warum musst du noch mehr dokumentieren?
Für die Steuer.
Ach so, okay.
Damit ich weiß, wann, wie, wo, was, weshalb ausgegeben habe. Okay. Aber auch ich sehe manchmal, dass ich an meinen Notizen, dass ich an bestimmten Sachen gearbeitet habe, wo ich dann jetzt denke, warum habe ich denn das gar nicht weitergemacht?
Hm. Ja.
Ja. Und also, auch für die Brennerpasslisten. Weil ich weiß, am Ende des Jahres werde ich mit dir hier sitzen und über die besten Filme reden. Und irgendwie macht mir das dann doch Spaß. Ich habe eine Scheu davor, weil ich irgendwie, ich finde auch, es ist ja auch das Schönste überhaupt, in den Tag hineinzuleben und einfach Dinge zu tun, das zu tun, das zu tun. Ich weiß, du schreibst Dinge auf, die du gelesen hast. Meine Frau und meine Tochter schreiben sich Bücher auf, die sie gelesen haben. Ich mache das eigentlich nicht. So, ja. Aber irgendwie ist es dann, wenn ich es dann habe, finde ich es dann doch schön.
Aber ich kann es mit dieser Scheu nachvollziehen, weil ich habe das bei Büchern. Ich weiß, du liest immer mehr Bücher als ich. Und ich lese nur Bücher für die Arbeit und habe deshalb freue ich mich nicht so auf diesen Teil der Liste zum Beispiel jetzt in der heutigen Sendung.
Ja.
Aber ich denke, hey, just talk about it.
Ja.
Man, just do it. Ja, mein Jahr.
Ja.
Unser Jahr im Brennerpass war auch interessant, ne?
Völlig. Auch das in meinen Notizen. So, ganz schön die Notizen so im Sommer, Juni, Juli, als wir Namen gesucht haben.
Ja, genau.
Das vergisst man ja wieder, weil es immer noch Brennerpass heißt.
Ja.
Aber.
Genau, zum Beispiel Auf hoher See war ein,
auf hoher See.
War ein Arbeitstitel.
Ja.
Gab es noch einen?
Topical Island.
Topical Island, oh, da haben wir lange drüber diskutiert.
Ja, da haben wir lange. Oder ich weiß, wir haben gesessen hier in diesem Café, da in dem Einstein-Filiale, die in der Café. Und da haben wir rübergeguckt und da war so ein Büro und das hieß Spiel und Objekt.
Spiel, immer noch ein toller Titel eigentlich.
Spiel und Objekt, ja. Ich frage, hätten wir da vielleicht mehr Hörer? Man weiß es nicht.
Ja, also, bist du zufrieden jetzt, dass wir bei Brennerpass geblieben sind?
Ja, und vor allem bei Le Maier und Rudolf Show.
Ja.
Ich bin immer noch ein bisschen, ich finde, es klingt so ein bisschen, als würdest du dich jetzt ab sofort Le Maier nennen.
Ja.
So, also der Maier, so wie, genau, Le Maier und Rudolf Show. Ich finde, man müsste ein bisschen mehr trennen. Le Maier und Rudolf Show.
Ja.
Da würde ich fast eine Hörerumfrage zu starten wollen.
Und ich bin immer noch opposed.
Wie mein?
Ich bin immer noch in der Opposition.
Ach, opposed. Da habe ich was falsch verstanden. Ja.
Bin immer noch dein Opossum in dieser Hinsicht.
Die Beutelratte ist. Gut.
Ja, schon allein, weil ich dieses Logo nicht mehr aufmachen muss, weil davon müsste ich meinen alten Rechner und nochmal Photoshop C3 öffnen. Das möchte ich.
Das ist ein Vorsatz auch für 2021. Wir wollen solche Sachen delegieren. Wir wissen noch nicht, an wen.
Ja. Wow, das wusste ich nicht. Okay, doch. Ja gut, wir kommen gleich zu den Vorsätzen. Der Brennerpass hat sich quasi kurzzeitig mal aufgelöst, ne?
Ja,
Ja, wir haben eine längere Pause gemacht.
Ah ja, aber aufgelöst.
Nee, aber weißt du was? Also wir haben eigentlich angefangen, also wir haben nicht angefangen, wir haben die ganze Zeit quasi über Corona gesprochen und wir hatten auch so schon manchmal ein bisschen so schwerpunktartige Themen. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, im Zuge dieser Corona-Diskussion, ich habe irgendwie viel gearbeitet am Anfang von Corona und dann war ich irgendwie ein bisschen burnt out und dann habe ich festgestellt, oh Gott, und im Brennerpass reden wir auch noch die ganze Zeit über Corona und was mache ich da eigentlich? Warum habe ich mir eigentlich nie eine Auszeit genommen von irgendwas? Oder alle sind im Lockdown oder Quarantäne oder machen hier, fahren sich ein bisschen runter oder gucken viel Netflix oder machen sonst irgendwelche Pausen. Ich hatte keine, weil ich so viel gearbeitet habe. Und dann kam endlich eine, so der Sommer war greifbar. Und dann dachte ich so, oh Gott sei, mit allen schlimmen Dingen, die in den letzten Jahren passiert sind, dann habe ich trotzdem weiter durchgepodcastet und ich glaube, ich brauche mal eine Pause. Und die hast du mir erlaubt. Und
gnädig von mir.
Dann haben wir uns überlegt, was wir neu machen und sind eigentlich auf gar nichts Besonderes gekommen. Außer, dass wir hin und wieder Interviewpartner einladen wollen, bevorzugt Frauen, weil Männer reden hier genug, und dass wir Schwerpunktthemen finden wollen.
Ja. Ja. Du, was, und wie gefällt dir das so im Nachhinein?
Mir gefällt super.
Ja.
Ich fühle mich pudelwohl.
Ja.
Ich habe das Gefühl, manchmal könnten wir den allgemeinen Teil der Sendung noch kürzer halten, der ist nämlich oft genauso lang wie eigentlich der Schwerpunktteil.
Ja. Das stimmt.
Das wäre vielleicht ein Vorsatz für nächstes Jahr. Aber auch da haben die Hörer.
Und ich habe auch schon gedacht, dass man unsere Interviewgäste vielleicht ein bisschen vorwarnen müsste. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn dann so Frau Dr. Wadetzki oder sowas sich unseren Podcast anhört und dann starten wir so mit Wetter aus Buxtehude und Filmempfehlung und reden eine halbe Stunde über Mandalorian,
ja,
dass die vielleicht denkt, du lieber Himmel, was.
Nein, ich mach das.
Ich wusste gar nicht, zu welcher Party ich hier gebeten wurde.
Ich warne sie vor.
Ja, ja, das
ich
tun wir.
Ich erkläre Ihnen das.
Tun wir schon, ne?
Ja. Weiß ich nicht, ob du es machst.
Auch wenn ich sie anschreibe, schreibe ich doch immer. Wir reden über, was ich was, Popkulturelles und Zeitgeschehen und haben dann auch ein Thema.
Ja.
Und nehmen wir an, dass sie das lesen. Meistens ist das
Feedback, sie beide sind ja auch sehr witzig, höre ich dann.
So. Ah ja.
Weiß ich dann nicht, ob das, wie das gemeint ist.
Du, ach, viele haben auch geschrieben, also auch jetzt Peter von der Anonymen Alkoholiker schrieb auch, ich habe mir das vorher angehört, ja, das können wir gerne machen. Und ich denke, ah ja, na gut, ja, dann wird er schon wissen.
Eben.
Eben.
Ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden. Ich wollte nur sagen, da können sich die Hörer auch gerne nochmal äußern, ob wir den allgemeinen Teil eher beschränken sollen und uns mehr auf das Schwerpunktthema konzentrieren. Mhm. In letzter Zeit macht es eher so fast 50-50 der Sendung aus. Mhm. Gut, aber ich möchte auch gar nicht so Meta über unseren Podcast reden, ist langweilig. Mein Jahr 2020 war ein bisschen, ich könnte sagen, Höhen und Tiefen, ich könnte auch sagen Rollercoaster-mäßig.
Ja.
Aber ich möchte es nicht missen.
Nee.
Ich möchte es nicht missen. Ich finde, es hatte viele schöne Sachen. Ich mochte den Sommer sehr gern. Ich bin sehr, sehr wertschätzend unterwegs, was so Wetter, Stimmungen, Jahreszeiten, Begebenheiten, Kleinigkeiten aller Art betrifft. Das habe ich mir schon irgendwie angewöhnt, wirklich jedem doofen Tag auch noch was abgewinnen zu können. Und es ist mir den Sommer besonders gut gelungen, fand ich. Ich konnte in diesem Sommer, nicht nur weil es Sommer ist, sondern einfach mal was auch ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, was eine interessante Zeit war, konnte dem wahnsinnig viel abgewinnen. Also wirklich, das war echt so, dass selbst an Tagen, wo ich ein bisschen down war, habe ich mich auf, wenn es Mama war, war es nur das Frühstück. Ich konnte mich immer auf irgendwas ganz, ganz Dolle freuen. Das ist mir 2020 mehr denn je gelungen, muss ich sagen. Und deshalb war es eigentlich kein so schlechtes Jahr. Jetzt nur rein egoistisch gesprochen. Ja. Aber natürlich gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Und deshalb bin ich bei Neujahr. Jetzt bin ich bei Neujahrsvorsätzen, Rüdiger.
Ja, ach Benni, ich hatte gehofft, da könntest du mir helfen.
Ja, weißt du, ich habe mich gefragt, ob die Hörer zum Beispiel wieder den Herrn Wildmoser hören wollen.
Ah, okay, so konkret direkt.
Nein, also ich habe viele Neujahrs.
Hast du schon mal gefragt?
Ja, kam kein Feedback.
Ach so, ja gut. Das war ich habe 10-mal geklickt.
Ich habe neulich unseren ehemaligen Sportdirektor getroffen.
Ach komm.
Ja.
Zufällig oder?
Nein.
Nein.
Nein, wir haben uns verabredet.
Das ist ja ein Ding. Und wo habt ihr euch getroffen? In Wannsee? Unser neuer Sportdirektor wohnt nämlich jetzt in Wannsee.
Ich weiß, aber er hat eine Wechselresidenz mit Prenzlauer Berg.
Ja.
Und deshalb sind wir hier spazieren gegangen.
Gut.
Ja.
Das ist doch schön.
Ich soll
was erzählt er?
Es geht ihm gut, aber er ist auch natürlich ein bisschen am Schauen, woher das Geld kommt, so mit Corona.
Ich kann dir sagen,
Corona.
Im Lockdown war er der Erste, der mich angerufen hat und hat gesagt, Rüdiger, wir müssen irgendwas machen und war ganz voller Tatendrang und wollte.
Aber ich kann dir sagen, er ist erfindungsreich.
Okay.
Ich will jetzt nichts natürlich über sein Leben auspacken, aber hier Max Nowka denkt sich schon was aus.
Gut.
Und der Rest ist zu privat. Aber soll ich lieb grüßen.
Dankeschön.
Und er freut sich drauf, mal wieder mit uns was zu machen. Aber er sagt, das Format, so wie es jetzt ist, ist super. Und er möchte da auch gar nicht lang stören. Es müsste schon wirklich super passen aufs Thema, dass er eingeladen wird.
Okay. Ja. Zum Beispiel Hauptmann von Köpenick oder so.
Ja, genau. Oder Charlies Tante.
Oder Charlies Tante, genau. Ja, okay.
Okay, also hast du Neujahrsvorsätze?
Ja, du, wie gesagt, ich hatte gerade, also.
Lässt sich von mir leiten.
Ja, ich wollte mich von dir leiten lassen. Okay. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Vorsätzen, die man jetzt treffen könnte. Ja. So Sachen wie, ich möchte mehr denken. Ja, mehr denken. Ich möchte,
bevor du sprichst.
Im Sinne von, einmal das, überhaupt sprechen, habe ich mir vorgenommen. Ich spreche auch zu wenig. Mehr denken im Sinne von mich weniger mit irgendwelchen Unsinn beschäftigen.
Was ist Unsinn?
Naja, Handy rumdaddeln, so sich beschäftigen, was tun um des Tuns willen, sondern mehr handeln auch. Denken und handeln, Bernie. Auf dieser Ebene könnte ich sagen, könnte man Vorsätze treffen. Man könnte auch Ziele formulieren. Da habe ich aber schrecklich auch vor zurück, weil am Ende des Jahres erreicht man vielleicht nur diese Ziele. Ich glaube übrigens, wenn ich mir Ziele setzen würde, irgendwie ist mein Selbstbewusstsein noch so, dass ich sage, ja, ich kann diese Ziele wahrscheinlich auch, je nachdem, wie ich sie setze, erreiche. Aber am Ende hat man vielleicht auch nur diese Ziele erreicht. Und vielleicht hätte ich viel, viel höher zielen müssen. Ich erinnere mich an den Film Mank, wo der Filmproduzent irgendwas gesagt, work hard, aim low. Das hat mir sehr gefallen. Hm. Ich weiß nicht, wie hoch ich setzen soll. Ich weiß nicht, was ich mir in den Kopf setzen soll.
Ja.
Ja. Ich könnte natürlich auch sagen, eins meiner Hauptziele im nächsten Jahr ist, gegen dich ein komplettes, also nicht nur einen Satz, sondern ein komplettes Tischtennisspiel zu gewinnen. Auch das wäre ein mögliches Ziel für 2021.
Ja, dann ist meins das abzuwehren.
Dann ist deins das abzuwehren. Ja. Da würde ich sagen, das ist auch ein Ziel, wo alle anderen Ziele verblassen.
Okay.
Ja.
Ja.
Wie ist es bei dir, Bernie?
Ich habe ganz knallharte Vorsätze.
Ich ahne eins, das gefällt mir schon, aber ja, sag erst mal.
Okay, also 2021 wird Pornfree, habe ich ja schon angekündigt.
Das ist das, was mir so gut gefällt.
Ja. Also kein Internet-Porn mehr, also überhaupt keiner.
Möchtest du jetzt drüber reden ein bisschen?
Nein, ich möchte das eher, das wird so Work in Progress.
Habe ich da eine Einschränkung schon gehört, kein Internet-Porn? Hast du deine alten Hefte wieder rausgesammelt, rausgesucht, oder?
Nee, also gar keine.
Gut.
Gar keine. Ja. Quasi alles nur aus dem Kopf.
Ja.
Oder,
du.
Weiß nicht.
Finde ich gut.
Oder Fotos von der Freundin. Gut. Aber ey, ich finde, das ist all is fair in love and masturbation. Mhm. Ich werde mir nur ein Süßigkeiten-Tag in der Woche gönnen, wo ich Süßigkeiten esse.
Ein Cheat-Day.
Ein Cheating-Day, ja.
Cheating, ja.
Ja, Sugar-Free-Week. Mhm. Na, Sugar-Free ist Quatsch, aber Sweet-Free.
Hast du dir schon einen Tag ausgesucht? Ich glaube, samstags, habe ich gehört, würde sich immer anbieten.
Ja, ist tatsächlich, bin ich eh schon auf dem Weg.
Okay.
Nee, aber das ist gar nicht so zum Selbstoptimieren, sondern weil mein Magen einfach nicht ein bisschen gelitten hat die letzten Jahre und auf den muss ich ein bisschen Acht geben.
Okay.
Ja. Dann, werde ich ein größeres Intervall zwischen Abendessen und Frühstück bringen. Einfach auch so, der Gesundheit halber. Also im Idealfall nach 18 Uhr nichts mehr essen und nichts vor 9 Uhr. Das
okay.
ist dann nämlich schon eine Menge Zeit.
Mhm, 15 Stunden.
Ja. Dann jeden Tag ein Kompliment für meine Partnerin.
Ja.
You noticed, I said Partnerin.
Mhm.
Ja. Ja. Nur zur Sicherheit.
Ah ja, gut. Ja.
Also nicht egal, wer es ist.
Mhm, gut.
Okay. Ich hoffe natürlich, ich kicke auch eins zurück pro Tag.
Natürlich.
Ja, das wäre der
Stimmt,
Plan. Ich werde mir 2021 kein einziges Barthaar mehr ausreißen.
Das ist aber ein tough one.
Weißt, ich wollte nicht mal meinen Bart zupfen, aber das dachte ich, okay, das ist aimed way too high. Das kriege ich hin. Das kriege ich definitiv nicht hin. Ohne Hypnose.
Ja.
Aber zumindest kann es mir ausreißen.
Ja.
Okay.
Das ist so, weißt du, ich bin ja Neurodermitiker. Wie oft ich in meinem Leben gesagt bekommen habe, hör mal auf zu kratzen. Das macht mich irre. Insofern, ich bin ja völlig bei dir, wenn du an deinem Bart zupfst.
Ja, es macht ja auch Spaß. Ich habe ja schon mal zu dir gesagt, es ist ja nicht so, dass es, das ist ja nicht nur eine Qual, sondern ich habe bei Mama echt Fun dran.
Ja, natürlich. Du, ich, manchmal juckt es mich auch gar nicht und ich suche mir Stellen, wo ich es zum Jucken kriegen könnte.
Ja.
Weil das, auch das Thema Selbstbeschäftigung, Masturbation und ich möchte mehr handeln.
Thema Selbstliebe auch, ne? Dann gönnt man sich halt mal eine Kratz-Session.
Ja.
Es ist gar nicht so einfach auseinanderzuhalten. Was ist?
Meine Tochter hat neulich mitgekriegt, wie ich mit unserer Nudelzange mich am Rücken gekratzt habe und sie dann zurückgestellt habe. In den Küchenschrank.
Okay, das kann traumatisierend sein.
Sie hat protestiert.
Das wird auf ihre zukünftigen Beziehungen Auswirkungen haben. Ja. Wenn jemals der Freund oder die Freundin irgendwie die Nudelzange in die Hand nimmt.
Und ich denen zu Weihnachten, wenn sie zusammenziehen, eine Nudelzange schenke.
Das mache ich. Dark times ahead. Ja. Okay, ich werde mehr spenden.
Ja.
Ich werde mich nicht mehr aufregen in Public. Ich werde nicht, wenn bei Bio Company die Schlange lang ist, demonstrativ meinen Einkaufskorb fallen lassen.
Oh.
Laut. Und ich werde auch nicht mehr sagen, was ist das für ein Scheiß hier?
Sowas machst du?
Ja.
Das ist gemein, das jetzt von mir so zu fragen, aber.
Ja, klar, sonst würde ich es ja nicht lassen, wenn ich es nicht machen würde. Ja, ich bin sehr, Schlangen nerven mich sehr, muss ich sagen. Ich werde auch beim Fahrradfahren nicht mehr schimpfen. Mach ich auch. Ich glaube, es trifft dann, ich sage jetzt mal ganz selbstgerecht, es trifft nie die Falschen, die ich schimpfe. Aber es ist natürlich völlig unnötig. Mhm. Ich habe neulich gehört, ich habe gelesen, dass da gab es wohl rund um den Checkpunkt Charlie, da hat ein Fahrradfahrer reingeboxt in ein Auto.
Ja.
Und der Autofahrer hat den Fahrradfahrer dann weggerammt. Ja, okay. So weit geht's.
Ist das der Grund, der dich dazu bewogen hat, es wird zu gefährlich, ich lasse es lieber sein, oder?
Nee, einfach, ich gefalle mir einfach gar nicht in der Rolle des so Genervten, weil worum geht's denn schon? Es ist eine Schlange, warte ich 10 Minuten länger oder 5 Minuten länger.
Ich bohre jetzt ein bisschen, wo kommt das denn her? Oder was ist ja das? Also zum Beispiel, meine Wut im Straßenverkehr habe ich wirklich verrückterweise erst in Berlin entwickelt. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Und ich meine, ich bin viel Auto gefahren. Ich war in Köln, bin ich Taxi gefahren. Und ich kann dir wirklich sagen, ich bin Taxifahrer gewesen, war völlig gelassen. Ich bin angemeckert worden, angebrüllt worden. Mich hat es an mir vorbeigegangen. Und mittlerweile, ich krieg manchmal kalte Wut im Straßenverkehr. Ich jetzt nie jemanden anmaule, aber ich bin manchmal sehr, also ich ärgere mich manchmal sehr. Ich fühle mich sogar tendenziell, das hatte ich auch erst seitdem ich Kinder habe, wenn Leute hier so durch unsere 30er-Zone so durchrasen, dann bin ich sehr wütend.
Ja, also das ist dieselbe Wut, die ich bei der Einkaufsschlange empfinde. Also da ist kein Unterschied. Das ist mir völlig klar, dass das nichts mit der Situation an sich zu tun hat. Klar, wenn jetzt jemand irgendwie 70 fährt durch die 30er-Zone, dann hat es vielleicht schon ein bisschen was mit der Situation zu tun. Aber meistens ist es einfach nur mit mir. Eine Sache, die irgendwie, da passt mir was nicht. Und da bin ich dünnhäutig, da habe ich einen schlechten Tag, habe ich keine Mitte oder keine Balance gerade. Und dann wirft mich sowas einfach schnell in eine ungute Richtung. Und ich bin aber auf jeden Fall dafür, dass man irgendwo auch ein Ventil haben muss, ne? Und das kann aber nicht immer der Sport sein oder nicht immer irgendwie Doom oder Fortnite oder so. Das kann auch mal was sein, wo man lauter ist oder rumschreit oder sich wirklich aufregt. Aber dann macht man es vielleicht, wenn man alleine gerade ist, zu Hause oder sonst irgendwie. Also ich bin kein Befürworter von jedem Impuls total unterdrücken, weil unterdrückte Wut, finde ich, ist was sehr Gefährliches. Nee. Aber es ist halt ein bisschen, ich will halt nicht so peinlich irgendwie rummotzen, irgendwie, weil irgendwie ein paar Leute in der Schlange stehen. Also
ja, das stimmt.
Ich versuche das einfach woanders hin. Der Vorsatz ist eher, dass ich das woanders hinlenke, diese irrationale Wut, die ich eigentlich auf mich selbst habe nur.
Ja. Ich meine, wir beide haben ja auch eine Schwäche, sag ich mal, für Mafia-Filme, wo Leute wegen Kleinigkeiten durchdrehen. weil sie alles so verdammt persönlich nehmen.
Ja. Ja, letztlich ist es das. Es ist ja genau das, du nimmst irgendwas, was nicht passt, irgendeine Schräglage in deinem Tag, in deiner Struktur, nimmst du persönlich.
Ja.
Das ist ja auch eine Form von Eitelkeit da wären wir wieder bei Narzissmus auch, ne? Würde uns Frau Wardetzki wahrscheinlich auch sagen, dass das viel damit zu tun hat, dass wir eigentlich, das hat auch was mit unserem Erwartungsgame zu tun. Wir gehen einfach davon aus, dass alles so laufen muss, wie wir es uns vorstellen, sonst nehmen wir es persönlich.
Deine Erwartung ist dann vielleicht manchmal, jetzt gehe ich schnell was einkaufen.
Genau, natürlich.
Dann sitze ich um 1:30 wieder am Schreibtisch.
Wenn ich am Silvester noch zu Edeka in der Friedrichstraße gehe, dann schrei ich nicht, was soll der Scheiß hier, wenn die Schlange irgendwie 3 Kilometer lang ist, weil dann gehe ich davon aus, dass die so lang ist.
Vom Pfandautomaten.
Ja. Okay, ja, das waren so meine Vorsätze.
Ja.
Was zu tun, würde
ich sagen. Klingt
gut. Ja.
Genau. Ich habe eine interessante Notiz gefunden zum Thema, vielleicht dir das noch im Weg zu geben zu Porntree. Ich habe irgendwann mal aufgeschrieben, Pornografie ist Energieverschwendung.
Ja, warum?
Weil diese wunderbare Energie, die man in seinem Körper aufgebaut hat, weil die dann so verpufft.
Oh. Ja. Also ich glaube, da vielleicht muss ich das doch nochmal aufklären, das mit der Pornografie. Ja. Also ich finde, es ist eigentlich finde ich das nicht verwerflich.
Nein, das sowieso nicht.
Im Sinne.
Okay.
Aber man guckt halt, was man da halt guckt, ist halt nicht unbedingt immer so hochwertig. Also das hat vielleicht so einen Nachhaltigkeitsaspekt, dass man sagt, ich nehme nur Eier vom Biohof. Aber das kann ich halt.
Oh Gott. Nee, auch wegen den Eiern und.
Ja. Ich hätte es nicht sagen sollen. Aber das kann ich natürlich bei Pornhub jetzt schlecht nachvollziehen.
Also wir wollen
schlechter nachprüfen, was da nachhaltige Pornografie ist und was
man
nicht.
Man möchte irgendwie kultivierter masturbieren.
Ja, aber bei mir geht es jetzt einfach eher darum, dass ich habe da eigentlich gar kein Problem damit, so gesinnungsmäßig. Das ist einfach was ich möchte halt einfach meinen Kopf ein bisschen mehr trainieren, dass okay. Der das besser kann, ohne diese Vorlagen.
Okay.
Ja.
Interessant.
Ich habe da eine gewisse, glaube ich, eine gewisse Abhängigkeit in meiner Imagination.
Von Bildern?
Ja, genau. Genau, von vorgefertigten Bildern
entdeckt. Aber das liegt wahrscheinlich einfach an jahrelangem Training.
Ja, absolut. Und ja. Da denke ich mal, das kann man doch mal wieder die Uhr vielleicht ein bisschen rückwärts stellen. Das
ist, glaube ich, auch wirklich der Grund, warum Männer gerne mal nach dem Sex einschlafen. Ganz einfach, weil sie in Phasen, weil sie alleine sind, abends vor dem Einschlafen an sich rumschrauben, jahrelang. Was hältst du von dieser Theorie, Bernie Meyer?
Ich frage da nochmal meine Hauspsychologin.
Ja, gerne.
Ich.
Mit schönen Grüßen von. Nee, Quatsch. Gott.
Ja.
Okay, Themawechsel.
Ich habe mir mal aufgeschrieben,
ja, bitte.
Was ich jetzt alles über die Feiertage gesehen habe im Fernsehen. Und es ist immens.
Jetzt kommt der Teil, jetzt kommt der Part, wo du mich.
Und zwar, es ist wirklich, früher hätte man gesagt, du musst ja schon viereckige Augen haben.
Ja.
Ich habe wirklich viel geschaut.
Das haben wir den Kindern noch nicht gesagt, dass man das früher zu uns gesagt hat.
Ja.
Das war mal sehr irritiert.
Aber ich habe mich so gefühlt am Ende.
Gut.
Soll ich dir sagen, weil ich alles geschaut habe, oder willst du erst, weil du vielleicht weniger geschaut hast?
Ich kann auch zuerst. Mach du mal.
Okay. Puh, also ich habe.
Ich nehme noch einen Schluck Tee, wenn du
ja, hast. Sehr gerne. Ich habe zuerst, nicht zuerst, aber ich habe first and foremost, habe ich gesehen, Ma Rainey's Black Bottom auf Netflix. Der letzte Film mit Chadwick Boseman, also quasi bevor er starb, seine letzte Rolle, mit ihm und Viola Davis in der Hauptrolle.
Hattest du Viola Davis vorher auf dem Radar?
Ich kannte sie, ich wusste aber nicht woher, erst habe ich nachgeschaut, als Widows kannte ich sie,
ja.
Steve McQueen's Widows.
Viola Davis, wenn ich das kurz einfügen darf,
ja.
Gehört zu den
wenigen. Und als Suicide Squad.
Ja, gehört zu den wenigen Künstlern, das spielt, ja stimmt, da hab ich sogar eine Erinnerung. Gehört zu den wenigen Künstlern in Amerika, die einen Award gewonnen haben in allen gängigen amerikanischen Unterhaltungsbranchen-Awards.
Ja.
Ja. Ja. Also Emmy,
Tony,
Golden Globe, ja, alles gewonnen.
Ja, habe ich gelesen, ja.
Ja.
Ja. Der Film basiert auf einem Theaterstück von 1982, das am Broadway aufgeführt wurde. Und es geht im Prinzip um eine Blues-Jazz-Kombo, die auf die Aufnahmen wartet und auf ihre Sängerin wartet. Und für ein weißes Label oder für weiße Produzenten in Chicago in den 50ern, bin mir gar nicht sicher.
Nee. 60, nee. Ich würde das viel weiter vorne. Guck dir mal die Autos an, Bernie. Das ist ja richtig old. Ich glaube, das ist eher 20er.
Ja, okay.
Gut. Das ist viel älter. Ja.
Ja, okay. Mag sein. Die so Blues-Aufnahmen machen.
Mhm.
Und so ein bisschen drüber, sich reflektieren, wie es. Also es geht ums Musikmachen, es geht natürlich auch um schwarzes Leben.
Ja.
Und um Musikmachen.
Und
schwarzes Musikmachen für weiße Produzenten auch tatsächlich.
Ja, letztendlich die Ausbeutung.
1927, auch. Ist totaler Quatsch, was ich rede. Ja.
Ja.
Chicago 1927. Und Chicago, muss man wissen, ist immer schon so eine Stadt gewesen, die durch die schwarze Kultur so ein bisschen mehr hochgehalten hat. Also viele sind da auch aus dem Süden nach Chicago abgewandert, weil es da ein bisschen zu repressiv war im Süden und haben sich in Chicago da war, naja, ich will nicht sagen, dass es da irgendwie toll war, aber da war ein bisschen mehr Toleranz und ein bisschen mehr schwarze Kultur dann. Und das hat sich auch gemehrt im Laufe der Jahrzehnte. Und deshalb ist Chicago eine ganz passende Stadt für dieses.
Okay.
Und ja, da geht, und es ist natürlich interessant, weil dieser Film, der ist sehr dialoglastig. Man merkt ihm das Theaterstück schon an, finde ich.
Ja.
Und es sind sehr gewitzte Dialoge, Dialoge, die man vielleicht auch so nicht, so würde man nicht sprechen, glaube ich.
Ja, wenn man auch merkt, dass es Monologe sind.
Ja, eigentlich sind es Monologe, genau.
Ja, man merkt, okay, ah, warte mal, das ist jetzt irgendwie gerade ein Theatermoment. Ja, und die Schauspieler, es ist, ja, sie sind ein bisschen sehr für sich teilweise. Es ist, wie du gesagt hast, man merkt dieses Theaterstück.
Ja, sie sind auch sehr, gerade Chadwick Boseman ist so ein ganz deutlich, der steht für ganz, man merkt, dass er für ganz viel steht und für ganz viel stehen muss auch.
Ja.
Und ich denke, dass oft bei Theaterverfilmungen dann viele Leute oder viele Schauspieler unter so einer Belastung dann irgendwie so ein bisschen einknicken. Er aber nicht, finde ich. Er bleibt, finde ich, gleichzeitig dieses Symbolbild, dieser ja, ein bisschen Stereotyp auch von so einem selbstbestimmten, aber auch kulturunterdrückten schwarzen Musiker. Aber er ist auch als Figur und als Mensch deutlich erkennbar. Also ich finde, er spielt auch eine Rolle, die ich greifbar finde. Ich könnte mir jetzt auch sofort in einem anderen Film vorstellen, der nicht diese Dialoge recycelt aus dem Theaterstück.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Er ist ja, glaube ich, der Erste, der so einen Monolog hat. Seine Figur ist sehr dünnhäutig, ist vielleicht das falsche Wort, aber
er ist ja auch jung, er ist ja jung. Ist ja jung und sehr ehrgeizig und sehr sensitiv und sehr traumatisiert und.
Ja, das stimmt. Und die anderen Musiker sind einmal natürlich alles sehr gestandene Musiker, die wissen auch, wie es läuft.
Ja.
Und er ist auch Künstler, er will. Ich glaube, er macht gute Vorschläge, er macht gute musikalische Vorschläge auch. Ja. Und die anderen, es geht einmal um die Musik, aber es geht auch um das, wie man als Schwarzer gut durchkommt und wie man mit dem meisten Mann umgeht.
Ja, und die anderen, glaube ich, das ist lustig, die haben ihre Art umzugehen schon gefunden, for better or worse, muss man sagen.
Ja.
Und er sucht noch danach und er geht, er passt sich an, hat aber dafür extreme Vorstellungen, was er dafür gewinnt. Mhm. Auf der anderen Seite ist er ganz unangepasst wieder mit seinen eigenen Leuten irgendwie. Also er hat sich noch sehr wenig selbst gefunden und er ist die tragische Figur. Und jetzt aber nochmal zu dem, was ich gesagt habe, wer als Theaterfigur gar nicht sichtbar ist, sondern einfach nur als Figur, die lebt und atmet und lebendig ist, natürlich Viola Davis.
Vollkommen irre. Ist vollkommen irre, was sie da macht, finde ich.
Ja.
Ja.
Und wenn die aufnehmen und in diesem, oder wenn die Produzenten so zurechtweist, da lebt der Film am meisten. Das ist ja kein Theaterstück, finde ich.
Nein. Und einfach diese zwei Figuren, die sie da spielt, einfach wie sie umgeht auf professioneller Ebene mit diesen beiden weißen Produzenten und wie sie dann mit dem, wie heißt der Cluster? Mit einem, also dem Bandleader.
Aha.
Ich weiß den Namen, ich weiß immer mit C.
Ich gucke ihn nach.
Wie man untereinander.
Cutler,
unter Musikern miteinander redet, unter schwarzen Musikern, wo sie dann plötzlich auch weich wird und erzählt und warum sie so ist und sowas. Ich find's ganz, ganz fantastisch, was sie da macht.
Ist auch so schön, man guckt an und denkt so, boah, ist die Alte stressig.
Ja.
Und dann denkt man aber auch irgendwann, aber die kann auch stressig sein eigentlich.
Sie muss stressig sein.
Sie muss eigentlich stressig sein, weil sonst funktioniert das, glaube ich, hinten und vorne
nicht. Sonst kommt sie nicht durch. Ja. Das ist etwas, was ich auch am Theater immer mal wieder gedacht habe bei Kollegen.
Die müssen so sein.
Ja. Viele Leute, die stressig erscheinen, muss man ab und zu mal überlegen, warum die so sind. Und
denkst du, du müsstest auch so sein, ein bisschen mehr?
Es ist nicht so, dass der Gedanke mir nicht schon gekommen ist, aber im Vergleich dazu habe ich es als weißer Mann dann doch relativ, als Mann überhaupt und als sowieso auch einfacher.
Hm. Gut, schöner Film fand ich auf jeden Fall.
Ja.
Fand ich richtig schön, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich fand den auch gut.
Hm. Dann hast du, Rüdiger, hast du Soul geguckt?
Natürlich habe ich Soul geguckt.
Soul ist ein neuer Pixar-Film, der das Kino aufgrund der Krisenlage überspringt und direkt auf Disney Plus landet. Und habe ich schon gesagt, Pixar, ja?
Ja, Pixar.
Genau. Und er ist von Pete Docter. Und wenn ich mich recht entsinne, hat Pete Docter auch abgemacht und alles steht Kopf.
Das kann sein.
Also diese ganzen existenzialistischen Pixar-Filme.
Ja.
Hauptrolle gesprochen von Jamie Foxx. Ah. Ich habe es aber auf Deutsch geschaut.
Ich habe es auch auf Deutsch geschaut, wegen der Kinder.
Ja, ich auch. Aber, also, Jamie Foxx spricht Joe Gardner, Tina Fey spricht 22.
Ah.
Und Questlove spricht Curly.
Ach, sehr schön.
Aber auf der anderen Seite finde ich, die Synchronarbeit bei Pixar-Filmen auf Deutsch ist immer hervorragend.
Ist fantastisch.
Kann man absolut überhaupt nichts dagegen sagen.
Und seit Jahrzehnten.
Wie fandest du Soul?
Ich fand Soul ganz großartig. Mir hat Soul sehr gefallen. Mir hat das Thema an sich hat mich natürlich sehr angesprochen. Ein schon ein bisschen älterer, auch wieder schwarzer Musiker, der den Durchbruch noch nicht geschafft hat. Ich weiß auch nicht, warum ich da so andocken kann. Und der, ja.
Ja, der stirbt.
Der stirbt und sich denkt, verdammt, ich war da noch gar nicht fertig und ich habe doch meine Berufung gar nicht gefunden. Und dieses Suchen nach was ist die Seele, warum ist man auf der Erde, was ist deine Berufung, was man da alles verwechseln kann, den Funken, der jemand zum Leuchten bringt oder die Berufung und ist das Gleiche oder nicht. Und ein Film über dieses philosophische Thema zu machen, trotzdem so eine Leichtigkeit zu haben und Witze, wo auch der Achtjährige neben mir sich schlapp lacht, ich fand's super.
Ja.
Ich finde, der kann ganz viel, der Film.
Ja.
Und ich finde es gut, dass sich so ein Film, so ein Familienfilm, an solche Themen rantraut. Und ich finde, es gelingt ihm auch visuell ganz wunderbar. So, also die verlorenen Seelen, die dadurch so eine Art, ich weiß, wie heißt es, so eine Art Limbo im Grunde genommen laufen. Und ich finde, es findet ganz viele tolle Figuren und Bilder dafür.
Hm.
Wie hat er dir gefallen?
In Aspekten hat er mir sehr gut gefallen. Ich mochte die Hauptfigur, ich mochte die grundsätzliche Idee, ich mochte viele Dialoge, es gab Stellen, wo ich gerührt war, es waren Stellen, wo ich die zum Nachdenken anregten. Oh Mann, das klingt merkwürdig. Ich finde, insgesamt ist der Film aber sehr unaustariert. Ich finde, der ist zu kompliziert. Ich finde, der ist zu komplex. Und zwar gar nicht im Sinne von, dass man ihn nicht versteht oder dass man ihm nicht folgen kann, sondern er hat viele Ideen. Und die Ideen sind alle, keine ist so ganz ausgereift. Er packt viel in einen Topf und es ist ein sehr schönes Mischmasch, aber es ist nicht besonders präzise irgendwie. Diese Idee mit den Seelen, mit den Begabungen, mit dem Funken, mit dem das Leben in allen Aspekten wertschätzen, die Zeit auf Erden sinnvoll nutzen, erwachsen, Erfolg, wichtiger Moment, Zäsur im Leben, da ist viel drin, aber zu viel. Das ist nicht wirklich präzise.
Findest du es nicht gut zu Ende erzählt?
Ja, weiß gar nicht, ob das mir nicht schon zu harsch, eine zu harsche Kritik wäre. Ich find's zu viel erzählt.
Mhm.
Und also bei mir in der Wohnung war die Begeisterung auch, hielt sich in Grenzen. Also ja, also ich glaube, mein Sohn fand's gut, aber fand's auf gar keinen Fall so gut wie Alles steht Kopf. Fand's, er hat gesagt, Mama ist, also er fand diese Mischung aus ganz traurig und existenzialistisch und dann kommt irgendwie so ein lapser Witz. Er meinte so, der Humor ist Mama an der falschen Stelle, hat es erst formuliert. Ich weiß nicht, also ihm war es ein bisschen zu hin und her gesprungen, glaube ich, so interpretiere ich es jetzt mal seine.
Ja.
Wir fanden es schön, wir haben aufmerksam geguckt, aber wir fanden es nicht ganz jetzt kommt ein schönes Wort, nicht ganz ausgegoren.
Mhm.
Und auf gar keinen Fall so, jetzt einfach mal vom Handwerklichen oder wie das Buch geschrieben ist, auf gar keinen Fall so gut wie Alles steht Kopf.
Ach so, ja, Alles steht Kopf finde ich auch letztendlich die rundere Sache.
Ja.
Weil es irgendwie auch letztendlich dann doch klarer ist, was da passiert, auch wenn es da auch teilweise wild hergeht.
Ja, ich glaube halt, das mit der runden Sache kann man auch wieder, ich kann jetzt gegenargumentieren gegen meinen eigenen Punkt und kann sagen, dass das irgendein Kritiker hat gesagt, das ist Soul is a gorgeous muddle.
Mhm.
Und das Leben ist halt auch, man kann das Leben auch als gorgeous muddle sehen und deshalb ist es quasi auch in seiner Wirrheit und verschiedenen Ansätzen und Springen von Lebenssituationen und mal hier und mal da, spiegelt es auch so ein bisschen, ist auch eine Reflexion des Lebens, wenn man es jetzt mal so sehen will. Ja. Aber mir ist es ein bisschen zu all over the place gewesen. Trotzdem, wenn ich jetzt auf einer 10-Punkte-Skala von 1 bis 10 Himmlisch würde ich trotzdem sagen, das war eine solide 7,5.
Na siehst du, ich würde es noch ein bisschen höher ansetzen. Ich weiß, was du meinst, verstehe ich auch. Ich bin trotzdem gut mitgegangen. Eine meiner Lieblingsfiguren, von die vielleicht wirklich in der Tat nicht ganz zu Ende geführt wurde, war der Kapitän. Der Kapitän in diesem, ich bin sicher, dass ich, meinst du wirklich?
Ja, ich höre das ja hier im Kopfhörer.
Du hörst?
Ich ermahne Rüdiger gerade, dass er nicht so laut am Mikrofon ist.
Dass er nicht so, okay. Ja. Dass der Kapitän dieses, wie nennen die sich? Die Piraten der, ach, jetzt wird's schwierig.
Ja, das machst du gerne, du fängst was an und dann, hoffst du, dass es mir einfällt.
Ja, weil ich den Begriff gerade nicht weiß.
Put me on the spot, man. Ja,
du hast, pass auf, was ist der Unterschied? Du hast auch einen Rechner vor dir und könntest es schnell googeln.
Ja.
Musst du jetzt nicht machen.
Mach ich nicht.
Aber ich fand das sehr schlüssig, dass der gleichzeitig ein Schilderschwenker ist in New York. Übrigens ein sehr beliebter Job in vielen Filmen. Also als Schilderhochhalter auf irgendwelchen großen Straßen in New York Leute anlocken.
See
das,
Joker.
Das haben wir schon, ja, von Joker bis weiß ich nicht wo gesehen. Ja. Aber ich fand es in diesem Fall besonders schlüssig. Na gut, das war Saul. Was hast du noch gesehen?
Pass auf, ich habe 25 km/h gesehen.
Ach, du bist ja ein Tier. Das gehört auch zu den Vorsätzen von mir, mehr deutsche Filme gucken. Ja, das ist doch dieser Film mit Milan Peschel und Bjarne Mädel, oder?
Machst du einen Scherz jetzt, ne?
Nee, der heißt 30 km/h, ne?
Du machst noch einen Scherz.
Dann klär mich auf.
Ich weiß es jetzt nicht, wo du...
Ich mach keinen Scherz. Ich mach nie Scherze.
Unser Freund Lars Eidinger.
Ja.
Ah, und Bjarne Mädel.
Ah, gut.
Okay, dann mach das einen Scherz.
Gut.
Du wolltest mich aus der Reserve locken. Weiß nicht, ob man das noch sagt.
Du, ich komme bei deutschen Schauspielern wirklich manchmal durcheinander.
Ja, genau. Die machen einen Trip, den sich
in
ihrer Jugend schon vorgenommen haben, auf Mofas, sagte man früher. Und weil der Vater gestorben ist, ist der Ausgangspunkt.
Ist Mofa eigentlich die Abkürzung für Motorfahrrad?
Ja, motorisiertes Fahrrad,
motorisiertes Fahrrad, Mofa. Das habe ich gerade zum ersten Mal drüber nachgedacht.
Ja. Und genau. Und ich muss dir sagen, Rüdiger, der Film hat mich sehr gut unterhalten.
Ach.
Also die Prämisse, sprich Drehbuch, finde ich ein bisschen dünn. Ich finde auch manche Dialoge bisschen wirklich dünn. Auch, nein, nicht dünn, sondern irgendwie fragwürdig. Aber diese beiden Jungs, Bjarne Mädel und Lars Eidinger, die ich kann es nicht anders sagen, Rüdiger, die zünden ein Feuerwerk an. Die machen aus Scheiße Gold. Das ist wirklich unglaublich. Das sind so stereotype Rollen. Und manchmal auch wirklich, also man merkt wirklich, der Lars Eidinger muss manchmal echt doofe Sachen sagen. Wie so Sachen wie so, ja, so fliegst du auch nicht zum Mond. Und also wie die beiden es machen, die geben was, was keine Tiefe hat.
Ja.
Extrem viel Tiefe und Situation und Kontext und Kohärenz. Alleine das ist wirklich ein
Sehr gut.
Das ist eine Kunst. Und der Film hat auch ein paar schöne Momente des Weglassens. Das muss man jetzt einmal dem Film oder dem Buch oder der Regie lassen. Da wird nicht an Standardstellen gekotzt oder gebumst oder sonst was, sondern das dann hat nicht. Oder es werden Sachen weggelassen, die sonst in deutschen Filmen immer ausgereizt werden.
Bis zuletzt. Till Schweiger, ja.
Genau, ja. Zum Beispiel, dass man eben, die haben ja einen, das ist, finde ich, der beste Einsatz, den sie im Film bringen, nämlich die gesamte Karte beim Griechenessen. Und da kotzt am Schluss eben niemand, sondern da kommt die Nachspeise und man merkt, okay, das geht eigentlich nicht mehr, aber sie machen es einfach. Und dann kotzt auch niemand, sondern dann applaudiert die Belegschaft von dem Lokal und die Jungs freuen sich, dass sie das auch noch geschafft haben. Und das ist der wunderbarste Abschluss von so einer eigentlich blöden Prämisse. Und genauso ist eigentlich der Film. Es findet immer irgendwie einen schönen Abschluss. Und das liegt an diesen beiden. Und vor allem, wir unken ja manchmal ein bisschen über Lars Eidinger, aber eigentlich ist es ja so, dass Lars Eidinger ein absoluter super Top-Schauspieler ist und von dem ich eigentlich nichts anderes erwarte, als dass der das wirklich gut macht, weil er so gut ist. Aber was Bjarne Mädel dann noch mal loslegt in diesem Film, wie der mit Weglassen und mit Mimik und Gestik, das ist fucking unglaublich.
Sehr gut. Du, ich glaube, bei Lars Eidinger, das klingt jetzt so, aus welcher Position ich das jetzt sage, aber ich finde, ich habe immer öfter in letzter Zeit Momente, wo ich ihn besonders in Film und Fernsehen vor der Kamera besonders gut finde. Ich habe ja schon öfter gesagt, jetzt dritte Staffel von
Babylon Berlin.
Babylon Berlin. Lars Eidinger habe ich oft manchmal so in irgendwelchen Fernsehproduktionen als so ein bisschen den Clown empfunden. So, oder wir brauchen mal jemanden, der sich einen guten Schauspieler, der sich auch mal auszieht.
Ja, das ist natürlich in dem Film
dieses,
auch. Ich glaube, das ist zum Running Gag verkommen, okay, aber in Lars Eidingers vollem Bewusstsein.
Aber, ja. Aber was, also Babylon Berlin, aber auch, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber von wegen beste Filme 2020, meine Frau sagt absolut, ist, ich glaube, er weiß nicht, Persischstunde oder Persischunterricht?
I don't know.
Wo sich Lars Eidinger spielt einen Lagerkommandanten eines KZs und lässt einen Häftling am Leben, weil er bei dem Persischunterricht nehmen will. Der Witz ist nur, dass der eigentlich gar kein Persisch kann, sondern der erfindet eine Fantasiesprache, die Lars Eidinger in diesem Film mit großer Begeisterung lernt. Also, der muss bezaubernd sein, dieser Film.
Ja, nie gehört.
Ja, auch da.
Niemals zuvor gehört. Ja, interessant.
Du, ich habe so Momente aber nie gehört, öfter gehabt, als ich die Listen auf anderen Medien durchgeguckt habe.
Ja, gut, das ist immer so.
Weißt du, welcher Film dieses Jahr im deutschen Kino am meisten Zuschauer hatte?
Nein.
Ich wusste, dass es den gibt. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass der im Kino war. Und zwar, ich muss nochmal nachgucken, Bad Boys for Life.
Ja. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe auch gehört, dass er ganz gut sein soll, aber ich habe die anderen Bad Boys Filme nie gesehen. Ach. Und deshalb hielt sich mein Interesse in Grenzen.
Wirklich? Auch damals nicht?
Nein, keinen einzigen.
Jetzt bin ich ja baff.
Ja.
Ja.
Ja, nee.
Bad Boys. Na gut.
Ja. Genau, also das war 25 km/h.
Ja.
Dann habe ich gesehen 1917.
Okay.
Hast du den auch gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Eine tolle Fingerübung von Sam Mendes.
Platz 3, glaube ich, der meistgesehenen Filme in diesem Jahr. Ja. Nee, oder Platz 4. Ja.
Ja, war ja auch lange für den Oscar. Man hat ja lange befürchtet, dass der den Oscar wegschnappt, Parasite den Oscar wegschnappt. Ist letztlich nicht passiert. Für den besten Film. Ist ein Film, der wirklich wahnsinnig schön aussieht, der wunderbare Darsteller hat. Und der erstaunlicherweise ab 12 ist. Das würde ich aber gerne nochmal. Ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, bin ich zu spießig, aber ich finde, es müsste so eine ab 14 Wertung geben irgendwie. Altersfreigabe. Also ab 12, da sind mir zu viele Leichen in dem Film. Mhm. Zu viele Leute in die Luft gesprengt und erschossen. Klar, man sieht jetzt nicht explizit irgendwelche Gedärme rausquillen, aber das denkt man sich eigentlich irgendwie schon automatisch dazu. Also George MacKay ist einfach ein total großartiger Schauspieler. Das macht so Spaß, dem zuzuschauen. Es ist ja so One-Shot-mäßig gedreht, ne? So als wäre es die ganze Zeit eine Einstellung.
Ja.
Das hat mich jetzt persönlich nicht interessiert.
Ist vielleicht sogar letztendlich der Grund, der mich immer so ein bisschen abgehalten hat, den
so
zu gucken.
Ich glaube, so ist es auch mittlerweile. Mittlerweile ist es wie, ja, das wird als Fingerübung verstanden. Mhm. Und der Film ist auch irgendwie, der holt sich schon auch ein bisschen ein darauf runter, dass er so schön inszenieren kann, der Film selbst.
Aber dann gut, dass du ihn dieses Jahr noch gesehen hast und nicht nächstes Jahr.
Aber er ist trotzdem schön.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er mir so viel er sagt mir nichts Neues über den Krieg, also gar nichts, über den Ersten Weltkrieg auch nicht. Er sagt eigentlich überhaupt sehr wenig aus. Mhm. Also, dass der Krieg jetzt Kacke ist an sich, aber das ist nichts Neues, glaube ich. Weiß nicht, ob man Leute nochmal daran erinnern muss, dass der Erste Weltkrieg nicht so kein Zuckerschlecken war. Aber es ist trotzdem, es ist komisch, wenn ich das sage über einen Kriegsfilm, das ist trotzdem ein schöner Film.
Ehrlich gesagt, so wie du das gerade sagst, ich habe das Gefühl, man muss Leute an vieles erinnern. Vielleicht auch, dass die Pocken ganz schön schlimm waren oder und das ganz gut war, dass es eine Impfung gab oder sowas.
Ich habe so eine Lieblingsszene, die ich irgendwie ein bisschen erst albern fand, da kommen sie über, da rennen sie halt durch die französische Provinz und da sind so lauter da haben die Deutschen lauter Kirschbäume umgesägt. Und dann zählt der eine von den beiden, zählt so auf, was es für Kirschsorten gibt.
Ah, ja.
Und das spiegelt sich in der späteren Szene nochmal wieder. Und dann ging ich irgendwie, einen Tag später ging ich irgendwie mit meiner Freundin im botanischen Volksgarten und Volkspark Pankow, nee, wie heißt der? Botanischer Volkspark, heißt der Pankow? Naja, der da hinten.
Das machst du ganz oft, du sagst sowas und guckst mich dann an und dann hoffst du, dass ich das weiß.
Ja, in dem Fall wusste ich, dass du es nicht weißt. Botanischer Volkspark Blankenfelde, Pankow.
Ja.
Genau. Da ging ich spazieren und da waren auch so Kirschbäume und dann hat das für mich Sinn ergeben und das wurde dann im Nachhinein rückwirkend zu meiner Lieblingsszene. Mhm. Schöner Film irgendwie.
Okay.
Trotz alledem.
Schön.
Dann habe ich gesehen eine Weihnachts-Rom-Com mit Kristen Stewart. Happiest Season.
Das gibt's ja gar nicht.
Das ist sehr interessant, weil sie und Mackenzie Davis spielen ein lesbisches Pärchen, was an Weihnachten zu Mackenzie Davis Eltern fährt und die aber leider noch nicht sich geoutet hat.
Ah.
Und die Familie ist ziemlich dysfunktional und auch ziemlich widerwärtig. Aber am Ende kommt natürlich die große Zäsur, der große ethische oder der große Moralinschock, wo dann alle sich bekehren und denken, jetzt sind wir doch gute Leute. Und es ist interessant, dass eine Komödie, die eigentlich von so einer modernen oder diversen, diversitären Prämisse ausgeht, nämlich mal ein lesbisches Pärchen, dann doch letztlich irgendwie, war ein schöner Film, hat Spaß gemacht, aber war auch wahnsinnig bieder. Wie sehr biederer Film, aber maskiert als sehr moderner Film. Okay. Aber trotzdem sehenswert.
Ja.
Vielleicht jetzt noch schnell gucken, bevor das Weihnachtsgefühle endgültig verblasst sind. Dann habe ich mit meinem Sohn einen der irrsten Filme gesehen, den ich seit Jahren gesehen habe, nämlich Downsizing mit Matt Damon. Hast du den gesehen?
Den habe ich nicht gesehen. Christoph Waltz, das spielt auch mit, ne?
Ja.
Ja.
Also erstmal, dieser Film fängt an das ist eine Mischung aus Science-Fiction und Komödie. Also ja. Leute lassen sich schrumpfen. Mhm. Man hat Schrumpfen entdeckt, um der Überbevölkerung entgegenzuwirken. Irgendwann gibt es, ohne jetzt viel zu spoilern, macht es so Platsch in dem Film. Und es geht plötzlich um Tod und Sterben und Krankheit und Armut. Und ja. In dem Moment taucht Christoph Waltz auf, als Dujan, irgendwie ein serbischer, ein
Söldner?
Nein. Naja, die Importeur, Exporteur. Und obwohl der Film da ins Tragische abkippt, eigentlich an der Stelle, bringt er eine Leichtigkeit und eine Lustigkeit rein. Also mein Sohn ist der absolut größte Fan von diesem Charakter Dujan und auch von Christoph Waltz irgendwie.
Ach.
Der hat ein Wunder, ich glaube Udo Kier spielt auch noch mit. Die sind ein ganz wunderbares Odd-Couple. Also das ist ganz merkwürdig, die Christoph Waltz-Performance in diesem Film ist völlig entfesselt.
Sehr gut.
Völliger Wahnsinn.
War mir lange nicht sicher, ob dir der Film gefallen hat oder nicht in deiner Beschreibung jetzt gerade, aber aha. Also du würdest sagen, angucken.
Ich weiß es nicht. Der ist wahnsinnig lang und der ist wahnsinnig, der wechselt so krass die Stimmungen und aber irgendwie ist er so irre, dass man ihn eigentlich fast anschauen muss.
Toll.
Ja. Pass auf, aber jetzt wird's. Du musst aufs Klo, merke ich.
Ich muss aufs
Rüdiger
Klo.
Macht das internationale Zeichen für ich muss aufs Klo. Gut, ihr werdet nichts davon merken. Es geht sofort weiter. So, Rüdiger ist wieder da und jetzt kommen wir zum Film, den du sicher gesehen hast, Rüdiger. Bibi und Tina, Jungs gegen Mädchen.
Nein, ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
Unglaublich.
Von wann ist der?
Ich guck nach, 2016. Ein Film des Regisseurs Detlef Buck. Der liefert im Fernsehen. Ich habe auch viel geguckt, was so im Fernsehen lief, so nebenbei. Und ich muss sagen, das war wie ein Autounfall. Ich konnte nicht wegschauen. Hast du jemals einen Bibi und Tina-Film gesehen?
Ich glaube, dass die junge Dame bei mir im Haus, die sich vielleicht irgendwann mal dafür interessiert hätte, als der Film zum Beispiel jetzt rauskam, schon zu alt war.
Aber die war doch auf dem Lara Larissa, wie heißt sie? Lina Larissa Strahl-Konzert.
Ja, stimmt, da war ich sogar mit ihr.
Ja.
Ich.
Das war ja voll in der Zeit.
Bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Ah. Ich erinnere mich Bibi und Tina eher noch an Hörspiele, an Geräusche, die aus Kinderzimmern kommen. Nee, ich habe es nicht gesehen.
Ja. Also der Film ist vor allem, ein halbes Musical. Und der geht also all in seine musikalischen Performances. Und ich muss sagen, der Soundtrack ist mir schwer hängen geblieben. Und ich habe auch, selbst mein Sohn, der mit Bibi und Tina und überhaupt Mädchen gar nichts am Hut hat und haben möchte, der hat gesagt, Jungs gegen Mädchen, den Song, den kennt man doch.
Ja, ich
überlege. Er meinte nicht im positiven Sinn übrigens, aber trotzdem. Und also manche Performances sind sowas von all in.
Mhm.
Kennst du Michael Mertens, den Schauspieler?
Ja.
Der spielt Graf Falco. Und
ein toller Schauspieler, ja.
Das ist völlig irre, wie der das spielt. Mhm. Also alleine den Graf Falco von Falkenstein, alleine das ist fast wert, diesen Film zu sehen.
Aha.
Ja. Ansonsten muss ich sagen, dass es eigentlich textlich, lyrisch nie einen weniger lamen Rap-Battle gab, als den zwischen Mädchen und Jungs in dem Film.
Außer vielleicht 8 Mile, aber gut, ja.
Nee, das ist ja super eigentlich.
Ja, finde ich auch.
Was die sich da...
Natürlich.
Wieso sagst du das jetzt?
Ja, um was zu sagen.
Das ist doch nicht lame, das ist doch eigentlich der Vorzeige... Da sind doch wirklich clevere Pointen und Wortspiele auch.
Vielleicht fand ich 8 Mile an sich den Film ein bisschen lame, ist zu viel gesagt. Aber ich hatte vielleicht damals noch ein bisschen mehr erwartet.
Das sind aber Hot Takes, die du hier ausspuckst.
Ja.
Okay. Aber gut, wenn du was gegen 8 Miles Rap Battles auszusetzen hast, dann guck bitte Bibi und Tina Jungs gegen Mädchen.
Okay.
Oder hör dir den Song auf Spotify an.
Okay, mache ich.
Peter Plate hat die Musik gemacht bei allen diesen Bibi-Filmen. Das ist der Rosenstolz-Mensch.
Ah, okay.
Und die Musik ist wirklich ganz gut, muss man echt sagen. Also Lyrics mal außen vor, So, aber das ist richtig, Trabant ist richtig gute Musik.
Verstehe.
Und kennst du, okay, da du den Film jetzt nicht gesehen hast, kennst du natürlich auch nicht Herrn Kackmann.
Nein.
Herr Kackmann ist halt quasi, Hans Kackmann ist gespielt von Charlie Hübner und ist halt der Bösewicht. Mhm. Aber Charlie Hübner lebt in diesem Film im Wald und hat quasi die Natur und das Meditieren und überhaupt die Nachhaltigkeit entdeckt. Und singt,
was Bösewichter so machen.
Und singt einen Song namens Om.
Okay.
Das ist ganz wunderbar.
Das klingt auch erstmal, der Titel gefällt mir schon mal.
Ja, auch wenn Charlie Hübner kennst du, ne?
Natürlich.
Ja, auch ein guter Typ.
Ja, finde ich auch.
Oder?
Ich gehört zu den Schauspielern, die ich gerne mal vergesse, wenn es um gute deutsche Schauspieler geht, aber
ja,
ist gut.
Ja, ich auch. Ja. Ich habe noch gesehen First Cow.
Ja.
Hast du von dem schon gehört?
Nein.
Das ist ein Film, jemand findet ein Skelett von einer Kuh und daneben zwei menschliche Skelette, die nebeneinander liegen und dann gibt es eine Rückblende und das ist dann der ganze Film. Es geht quasi, geht so ein bisschen um die Zeit, das ist total blöd, wenn ich sage, die Zeit im Wilden Westen, also ich würde sagen Ende des 19. Jahrhunderts, genau. Und da freunden sich quasi ein chinesischstämmiger Pionier mit einem Koch an und die haben so eine Art Business. Die verkaufen was aber mit, ohne es zu spoilern, was mit einer Kuh zusammenhängt, die aber einem Industriellen gehört. Mhm. Genau, das spielt das Ganze in Oregon-Territorium. Und genau, und das ist sehr langsam, das ist sehr bedächtig und es ist sehr liebenswert. Okay. Aber ich kam nicht umhin, die eine oder andere Mal vorzuspulen, weil ich es sehr bedächtig fand. Aber es ist ein ziemlich gefeierter Film und mehr vielleicht, vielleicht auch unter den, da es ja nicht so viele Filme gab, die dafür in Frage kommen, vielleicht ein bisschen unter den Oscar-Kandidaten.
Okay.
Ja, First Cow. Wunderschöne, pass auf, das muss ich jetzt wirklich nachschauen, weil First Cow hat eine ganz tolle Filmmusik und von dem Künstler, der mir jetzt leider nicht einfällt, der macht Platten, die ich auch privat gerne höre. Warte, jetzt muss ich auch wirklich mal googeln, hörbar auch. Forest Cow habe ich jetzt eingegeben, das ist wahrscheinlich ein anderer Film.
Forest Cow ist auch ein guter Film.
Ja, genau. Okay, First Cow Filme. William Tyler heißt er, genau. Mhm. Den Mann hörte ich auch schon vor First Cow und er hat eine sehr schöne Filmmusik gemacht. Okay, dann habe ich im Fernsehen geschaut, die Meisterwerke, wenn da erstmal Teil 3 rauskommt irgendwann, dann wird es die wichtigste Filmtrilogie mit Star Wars sein, würde ich sagen, nämlich Paddington.
Aha, oh. Mhm.
Paddington 1 und 2 ist so ein felsenfeste Klassiker.
Ja.
Da ist nichts daran zu rütteln.
Ja.
Paul King ist, glaube ich, der neue Scorsese. Das ist Wahnsinn. Diese Filme sind so wasserfest in puncto Humor und süß und lustig und ein bisschen derb und menschlich und so. Hast du beide gesehen?
Ja. Und jetzt ist ein dritter schon draußen?
Nein, aber nee. Da wird dran gearbeitet, glaube ich. Ja. Ja.
Cool.
Genau. Und dann musste ich mich noch durch 3 Stunden Hobbit quälen.
Wirklich Hobbit oder Herr der Ringe?
Nein, nee. Hobbit.
Hobbit.
Hobbit 1.
Mhm. Okay.
Eine unerwartete Reise.
Pelzige Füße.
Ja. Pelzige Füße, genau. Hast du ihn gesehen?
Ja.
Ja? Und?
Ich fand ihn nicht so schlecht. Ich.
Aber halt alle drei.
Nein, ich habe nicht alle drei. Ich habe nur den ersten Teil gesehen. Den fand ich ganz gut.
Okay. Der zweite ist eigentlich der beste.
Ah, okay.
Mit Smaug. Hier, wie heißt unser Freund Cumberbatch?
Cumberbatch, ja.
Als Smaug.
Also hat man ja eigentlich das komplette Sherlock Holmes Team.
Stimmt, ja.
Ja. Ach du, pass auf, ich habe auch noch einen Film gesehen, wo ein Team aus einer anderen Serie plötzlich zwei andere Rollen spielen. Und zwar mit Pedro Pascal. Ich habe gesehen, Kinderfilm auf Netflix, We Can Be Heroes.
Aha,
klingt wie ein David Bowie Biopic, ist aber ein Kinderfilm über, es gibt Superhelden auf der Erde, die Heroes. Die Erde wird angegriffen von Aliens, die Superhelden werden entführt.
Ja.
Und die Kinder. Der Nachwuchs dieser Superhelden schickt sich an, seine Eltern zu befreien und ist natürlich ein Weg dahin, seine eigenen superheldischen Talente oder überhaupt Talente in sich zu entdecken und einzusetzen und als Team zu arbeiten.
Hat nicht so gute Kritiken bekommen.
Der ist auch nicht so gut. Der ist, zumal du hast so schön positive Sachen gesagt über Freund Eidinger und
Bjarne Mädel
in dem 25 km/h Film, die das die aus Scheiße Gold machen, die machen das nicht so richtig. Die sind alle ein bisschen bräsig, muss ich sagen. Ich werde Pedro Pascal natürlich immer lieben und seinen blonden Partner aus Narcos natürlich auch, der auch mitspielt, dessen Namen ich jetzt gerade leider nicht weiß und du musst es nicht nachgucken. Aber auch Christian Slater taucht da mal wieder auf. Das war eine Erscheinung wie aus, ich weiß nicht, wer ist denn der Mann, den kenne ich doch, ja, Christian Slater. Also, es ist ein bisschen schlapp inszeniert, aber insgesamt trotzdem schon auch ein ganz netter Film. Weil diese Prämisse, dass die Kinder so das schaffen und sich entwickeln, die ist einfach gut. Aber es ist so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen inszeniert wie das Kindermusical am Friedrichstadtpalast. Es ist so viel.
Das ist ein schöner Vergleich.
Ja, auch da gab es ja erwachsene Schauspieler, aber die haben das natürlich besser gemacht.
Gut, dann können wir jetzt eigentlich auch anfangen mit unserem Best-of, oder?
Sehr gerne.
Best of 2020. Also ich habe eine Liste, die fängt mit Top 5 Serien an. Und ich habe so viele Honorable Mentions. Über die muss ich aber in dem Fall was sagen, weil bei Serien, da habe ich eine lange Liste von Sachen, die ich wirklich super gern geschaut habe. Und es fiel mir sehr schwer, mich zu entscheiden. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich finde es okay. Also ich finde das okay. Dafür sind andere Listen bei mir ein bisschen kürzer. Bei anderen Genres.
Ja.
Fire it will.
So geht es mir auch. Also meine Honorable Mentions. Mach erstmal deine. Oder hast du eh keine Honorable?
Ja, pass auf, meine Liste ist ein bisschen durcheinander. Mach du erstmal.
Die ist durcheinander, aber die hat eine klare Rangordnung.
Das hat sie natürlich, aber ich habe die Honorable Mentions nicht. Ich habe dir nicht rausgeschrieben, was ich in der Top-Liste habe aus meinen allgemeinen Listen. Das ist jetzt. Mach du mal.
Okay. Also erstmal, ich fange mit einem Schocker an, nämlich The Mandalorian.
Ist Honorable Mention?
Ja.
Das ist ein Schocker, weil es da erst ist, meinst du? Weil es nicht in die Top 5 geschafft hat.
Ja, genau.
Unfassbar, ja.
Ja. Ich glaube, das erklärt sich nur damit, dass ich die Top 5 so stark fand.
Okay.
Eine Serie, die ein bisschen unterging dieses Jahr und die kaum jemand gesehen hat, die ich aber unbedingt erwähnen möchte, ist Betty. Habe ich, glaube ich, hier im Brennerpass mal gemacht. Das ist quasi lesbische Mädchen, Jugendliche skaten in New York. Und das sind ganz fantastische Darstellerinnen, die auch alle wirklich skaten können. Und der Soundtrack ist der Hammer und das Skaten ist der Hammer. Und kurz danach kam Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 raus und das hat ein rundes Bild für mich ergeben.
Gut.
Betty ist so eine wundervolle Serie. Ich glaube, die Episoden waren kurz. Es ist ja auch echt schon lange her. Also ich glaube, das, ich weiß nicht, das hätte eigentlich, irgendwie fühlt es sich an, als hätte es in meine Top 5 gehört.
Gut.
Aber irgendwie hat es doch nicht geschafft. Weiß auch nicht. Dann natürlich die Clone Wars Staffel 7. Mhm. Die steht ja noch bevor.
Die habe ich auch unter Honorable Mentions.
Ja, aber Clone Wars Staffel 7 kannst du noch
Nein,
nicht
in. Clone Wars überhaupt.
Ja, also okay. The Queen's Gambit haben wir eh ausführlich hier drüber gesprochen. Dann Ted Lasso natürlich. The Boys Staffel 2. Fand ich nicht alles gut, aber hat mich auch sehr gut unterhalten. Dann Industry, weil es gerade noch sehr jung ist, mit dem fantastischen Ken Leung und Mihala Harold. Und das ist eine neue Schauspielerin, den kennt man noch nicht so. Einfach, da geht es um diese Börsennachwuchs, jungen Menschen, die sich da an der Börse bewähren müssen und quasi ihre Unsicherheit mit Drogen, Sex und High-Risk-Geldgeschäften kaschieren. Mhm. Ganz, ganz tolle Serie. I May Destroy You, ich weiß, das finden wir gleich wahrscheinlich nochmal auf deiner Liste. Ich bin nie so reingekommen, wie ich gerne wäre, aber ich ziehe in allen Aspekten den Hut. Tiger King, wobei ich da. Fand ich zu der Zeit, als ich es gesehen habe, sehr amüsant, aber mittlerweile finde ich so, als hätte ich was Schlechtes gegessen.
Mm-hmm, genau.
Aber trotzdem, ich habe es gern geschaut. The Outsider, Stephen King-Verfilmung, die ich gerne geguckt habe und die aktuelle, ich weiß gar nicht was, Staffel 9 oder so, Pastewka-Staffel, hat mir trotzdem irgendwie, hat mir Freude gemacht.
Ich glaube 10. Ich habe heute Morgen was drüber gelesen. Ich glaube, es war Staffel 10 sogar.
Okay.
Ja.
Behält eine hohe Qualität.
Zufällig, weil ich ich habe nur gelesen, es wäre nicht die beste Staffel gewesen, aber es wäre die letzte Staffel des Besten gewesen. Ja,
ich bleibe dabei. Also gut. War die letzte.
Ja, es war die letzte. Ja,
aber ich blieb dabei. Von Staffel 1 bis Staffel 10. Ich war immer dabei und hatte immer Freude.
Super.
Ja. Okay, jetzt kommen wir zu deinen Honorable Mentions oder willst du gleich mit deinem Platz 5 anfangen?
Ich kann auch Honorable Mentions, wenn ich habe.
Du musst näher ans Mikro.
Gerne zwischendurch. Ja, pass auf, da musst du eine neue Haltung für meine Zettel haben.
Oder das Mikro ein bisschen nach oben.
Aha, Mikro nach oben. Dingsen. Du, ich habe hier nur noch stehen, ich habe Black as Fuck gern geguckt, ich habe Blackish, ich habe es auch nicht durchgeguckt, aber wenn wir schon Honorable Mentions haben, weil mir das sehr gefallen hat und ich gar nicht weiß, warum ich nicht weitergeguckt habe, Pose fand ich wahnsinnig gut. Und das Finale, als ich durchgegangen bin, unsere Folgen des Brennerpasses, wir haben sie noch im Januar 2020 besprochen, obwohl die Serie eigentlich von 2019
Watchmen,
ist.
Watchmen, ne?
Ist Watchmen, ja.
Ja, ja, ich hätte auch was nochmal mit draufgenommen, weil es wirklich so gut war. Mhm. So gute Serie, aber für mich fiel es dann doch mehr in 2019.
Ja, ist es auch. Ja. Na gut.
Gut, dann dein Platz 5.
Du, pass auf, mein Platz 5, ich gehe jetzt viele Sachen, die ich in meinen Top-Listen, wie du schon gesagt hast, habe ich in deinen Honorable Mentions hast, habe ich unter meinen Top 5. Aber Platz 5 ist The Last Dance.
Ja, das ist mein Platz 4. Sprechen wir doch jetzt drüber.
Ach, The Last Dance war wirklich, ich habe mich nie besonders für Basketball interessiert, aber ich habe das auch später in den letzten Folgen mit meiner Tochter zusammengeguckt und die hat es auch voll erwischt. Das war wirklich, wirklich spannend und interessant und es hat mir sehr viel, sehr gut gefallen.
Ja. Es gab ja jeden Montag 2 Folgen. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass ich mich am Freitag schon gefreut habe auf Montag auf die Last Dance Doppeldings. Und wenn es irgendwas gab, was so in diesen Anfangs-Corona-Zeiten, wo ich auch dieses Gefühl hatte, ich bin zu Hause, muss mich irgendwie ablenken. Jetzt ist auch das Schöne am Eskapismus zu finden, dann war es Last Dance. Last Dance war quasi ein Shining Light, Shining Beacon an dieser ersten Corona-Zeit.
Mhm. Stimmt.
Und meine Freundin hat mir erzählt, sie war, glaube ich, im Sommer oder im Frühjahr, ich weiß gar nicht mehr, hat sie mal 2 Wochen auf die Wohnung aufgepasst von einer Freundin und war quasi alleine mit einer Katze in der Wohnung irgendwo in Wilmersdorf oder Charlottenburg. Und die hat zu Hause eigentlich keinen Netflix und kein Fernseher und sonst irgendwie, hatte das da alles zur Verfügung und ihre Wahl fiel dann tatsächlich auf Last Dance da durchzubingen, ja. in dieser Wohnung, in diesem anderen Viertel, mit der Katze, in diesem anderen Leben. Und das stelle ich mir wahnsinnig toll, das stelle ich mir nochmal toller vor, als es zu Hause zu gucken.
Du, diese roten Augen, die der Michael Jackson hat jetzt, was ja. Michael Jordan in der Serie hat, die hatte auch einer der Charaktere im Film von Ma Rainey's Black Bottom.
Ja.
Der Pianist, der hatte auch genauso rote Augen.
Ja.
Das sieht man nicht so gut an bei ihm. Ja.
Das sind Scotch-Augen.
Ja.
Aber weiß ich nicht, sag ich jetzt nur so.
Nee, weil du mir damals erzählt hast, das wäre ein bestimmtes Syndrom, was wohl häufiger bei schwarzen Männern auftritt.
Hast du es nicht du erzählt?
Das hast du mir erzählt.
Guck mal, wir sind schon so unisono, dass wir schon nicht mehr wissen, wer hat was gesagt.
Wer hat was?
Wir sind eine und dieselbe Person.
Ja.
Okay. Mein Platz 5 ist Devs.
Ah,
ja. Du erinnerst dich, dass ich viel über Devs gesprochen habe Anfang des Jahres.
Ich habe es in vielen, wie nennt man das, Showbeschreibungen, habe ich es gelesen.
Ja.
Ich habe übrigens Schreibfehler entdeckt, Bernie.
Bei mir?
Ja, in den Showbeschreibungen. Aber immer nur, es sind nur Namen falsch geschrieben, nichts Schlimmes.
Ach so, nicht bei mir?
Ja, also halt dann aufs
also
ja,
von bei dir. Unseren, vom Brennerpass.
Ja, von uns, ja genau.
Oh ja, ich
habe festgestellt, dass ich lektorieren muss, ja, demnächst.
Du musst lektorieren bei mir.
Naja, gucken, du schreibst das doch rein.
Ja.
Ja, ich muss ab und zu reingucken und sagen, guck mal, Bernie, da ist ein Fehler, der Name wird anders geschrieben.
Okay, dass du das gleich musst, das ist gleich... Also,
ja, muss ich nicht, du hast doch gesagt, du musst...
Ah, du,
hast du das nicht...
So, weil du das so staatstragend... Ich glaube, du brauchst ein Lektorat hier.
So habe ich das nicht gemeint. Du hast doch eben gesagt, musst du mir sagen.
Ja,
gut. In dem Sinne muss, also so ein Muss.
Ja. Ja, musst du mir gleich sagen, statt am Jahresende.
Ja, ich habe es ja vorher nicht gelesen.
Ja. Aber du hast übrigens auch Zugang zu diesem Redaktionssystem. Du kannst es auch selbstständig ausbessern.
Das ist über Podigy, ne?
Ja.
Ja, dann mache ich das doch.
Ja, mach das
ja,
doch.
Du wirst schon auch sehen, was du davon hast.
Okay, also auf jeden Fall ist Devs eine Miniserie von Alex Garland. Es geht, ja, es ist quasi eine Abhandlung über freien Willen, kann man sagen, als Science-Fiction-Serie maskiert. Es geht quasi um so ein Tech, wie sagt man, so ein Tech- Giganten Tech-Unternehmen, das ist noch so eine Sonder.
Big Tech.
Ja, also Big Tech, Big Data, was ein Sonderdepartment hat, wo eine Maschine erfunden wird, mit der man quasi per Big Data in die Vergangenheit und in die Zukunft sehen kann.
Mhm.
Und nur um festzustellen, dass alles determiniert ist. Oder ist es? Und da gibt es Sachen dran auszusetzen, glaube ich. Auch viele haben gesagt, dass die Hauptrolle von Sonoya Mizuno vielleicht ein bisschen besser hätte besetzt werden können. Ich finde, es passt eigentlich ziemlich gut. Es ist aber letztlich trotzdem auch aufgrund des Themas Tod, Verlust, Determinierung, es ist eine philosophische Sache, die wert ist, mit sich mit der auseinanderzusetzen. Das ist ein bisschen wie Christopher Nolan bei Tenet gesagt hat, Leute, ich beschäftige mich schon seit 20 Jahren mit dem Thema Zeitreisen. Ihr könnt es einfach annehmen oder ihr könnt mit mir vierdimensionalen Schach spielen, wie ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Und so ist es bei Devs auch ein bisschen. Du kannst es nehmen, ist die Musik, es sieht toll aus, es ist spannend, sind sehr ästhetische Darsteller. Nick Offerman ist ganz wunderbar in dieser Rolle. Aber du kannst quasi auch mitdiskutieren oder auch mitdenken. Mhm. Und du kannst beides. Und das, ich fand es einfach schön. Mich hat es sehr bewegt tatsächlich. Selten, mich hat wenig in diesem Jahr so bewegt wie diese Serie. Und ja, das ist mein Platz 5.
Okay.
Dein Platz 4?
The Mandalorian, zu dem wir ja schon alles gesagt haben.
Absolut, ja. Meiner wäre The Last Dance. Mhm. Müssen wir auch nichts mehr sagen. Dein Platz 3?
I May Destroy You.
Aha, okay.
Aus all den Gründen, die du eben genannt hast, außer dass ich irgendwie vielleicht dann doch mehr, weiß ich nicht, reingekommen bin oder sowas. Ja, mich hat es sehr fasziniert.
Ja, warum? Sagst du es vielleicht nochmal?
Also einfach, keine Ahnung, die Lebensweise, was sie alles abhandelt in diesem I May Destroy You, in diesem.
Das ist allerdings imposant, ja.
Ja.
Man denkt, es geht eigentlich um Vergewaltigung, sexuelle Selbstbestimmung, aber es geht um, ja, es geht wie so oft, es geht eigentlich um alles.
Es geht um alles.
Ja.
Es geht wirklich, wirklich um alles. Und ja, deshalb.
Das ist autobiografisch von Michaela Cole.
Ja, das hat sie irgendwie sehr schön formuliert in dem Interview. Das ist, ich glaube, sie hat gesagt, es wäre zumindest nicht alles fiktional.
Ja, okay, gut. Ja, das sage ich auch gerne, wenn mich jemand zu meinem Quatsch fragt. Dann mein Platz 3,
ja,
glaube ich, sind wir.
Ja.
Ist What We Do in the Shadows.
Okay.
Das zweite große Stück von Corona-Erleichterung, Eskapismus nach The Last Dance. Diese wunderbare Comedy-Serie aus dem, geboren aus dem Film von Taito, Taita Waikiki.
Waikiki, auf Waikiki bin ich mir sicher.
Ja. Taika, nicht Taita.
Ja.
Ja. Waititi und nicht Waikiki. Jetzt bringen wir alles zueinander. Taika Waititi. Genau. Der hat einen Film gemacht über eine Vampir-WG. Und daraus hat sich eine Serie, die er auch produziert, entwickelt, What We Do in the Shadows. Und da sind so ganz eine der tollsten Erfinderungen, was rede ich hier, ist tatsächlich der Energievampir.
Mir ist gerade klar geworden, dass der Waititi zweimal in unseren, der ist mehrfach drin in unseren Top-5-Listen. Der hat auch Finalfolge gemacht, zum Beispiel bei Mandalorian.
Ja, genau, wobei das ja Mandalorian Staffel 1 war.
War das Staffel 1, aber ich glaube, 2 hat er auch was gemacht, ich bin mir nicht sicher.
Gut. Ja, genau. Also hast du mittlerweile nachgeholt?
What We Do in the Shadows, ja, ich habe eine Folge bis jetzt nur geguckt.
Okay, ja gut. Man braucht ein bisschen, bis man,
ja, ja,
bis man reinkommt, aber es gibt nichts Schöneres als den Colin Robinson, den Energievampir.
Unfassbar herrlich.
Ja. Der wirklich mit Vorsatz Sachen sagt, wie, wo du sagst, hä, das ist doch jetzt gar nicht so lustig oder das ist doch ein bisschen selbsterklärend oder kann man sich da in der Drehbuchschreiber nicht ein bisschen was Besseres ausdenken? Aber nein, er macht es absichtlich. Ja. Er will auch deine Energie aushaben.
Und das ist das Tolle an der Figur, dass auch er nicht nur einen Effekt auf andere Vampire, also auf Menschen sowieso, auf andere Vampire, was schon sich fantastisch ist, aber auch noch auf einen selber. Also eine Figur, die dich alles durchdringt.
Ja, Mark Proksch spielt den und natürlich auch ganz, ganz wunderbar Harvey Guillen als Guillermo.
Unglaublich.
Wahnsinnsfigur. Es gewinnt alles noch so viel mehr in der Staffel 2. Das ist die Staffel, die dieses Jahr rauskam.
Okay.
Ganz toll. Dein Platz 2?
Mein Platz 2 ist The Boys. Darüber haben wir alles gesagt.
Ja. Meiner ist Better Call Saul.
Ja.
Die größte Lücke in der, in der Fernsehgeschichte. Die größte
Scharte.
Die größte Scharte, die.
Ja. Du, Bernie, ich habe auch, wie gesagt.
Aber eigentlich ist es auch schön, dass du, weißt du, es wird ja fertig nächstes Jahr, glaube ich. Und dann kannst du sagen, ich kann jetzt 5 Staffeln Better Call Saul durchbingen.
Fantastisch.
At will. Fire at will.
Ja.
Dein Platz 1?
Ach du, Bernie, es ist tatsächlich ganz einfach, weil es mit Liebe zu tun hat, Ted Lasso.
Meine ich, ja. Ja, das ist so, das ist quasi, Ted Lasso ist das, was What We Do in the Shadows und The Last Dance in Corona 1 waren, ist Ted Lasso dann in Corona 2 gewesen.
Ja, kann man so sagen.
Ja.
Weil die Serie an sich gut ist, weil sie durchgehend lustig ist, weil sie tolle Figuren hat, weil sie eine tolle Geschichte hat und weil dieser Ted Lasso, der hat wirklich fast was von einer, der ist so eine, so ein Licht, das alle um ihn herum so zum Leuchten bringt, diese Figur, das hat fast was wie so eine, wie so eine große literarische Figur, wie was ich was, der Eulenspiegel oder.
Oh ja, das ist schön.
Oder Tartüff oder sowas, weißt du? Ich finde, das Ted Lasso hat ein enormes Potenzial.
Der stammt eigentlich nur aus einem Werbespot. Für einen Werbespot hat er das entwickelt.
Habe ich auch gelesen, finde ich auch irre.
Ja.
Ich habe jetzt überhaupt erstmal einen Blick gekriegt für Jason Sudeikis in Saturday Night Live. Ich hatte den schon öfter gesehen, der ist mir nie so aufgefallen, ehrlich gesagt.
Hm. Ja. Ich habe ihn auch in Downsizing gesehen.
Ach, okay.
Spielt da auch eine Rolle.
Bernie.
Ja.
Was ist denn eigentlich dein Platz 1?
The New Pope.
Gut. Das ist die zweitgrößte Scharte.
Ja, also The New Pope ist tatsächlich, das ist mein Twin Peaks. Also was Paolo Sorrentino da gemacht hat an einer Abhandlung über Religion, auch verknüpft mit Surrealismus und ich, weißt du, da steckt auch das ganze Leben in seiner ganzen Fülle drin irgendwie.
Ja, ich habe gerade übrigens eine Notiz gemacht, dass ich das wirklich, wirklich gucken muss. Und ich habe die beiden Popes-Sachen wunderbar verbunden, indem ich aufgeschrieben habe, The New Popes. Ich hatte auch in Honorable Mentions unter den Filmen habe ich auch Two Popes drin.
Ja.
Wo ich gar nicht sicher bin, ob der von 2020 ist. Müsste aber.
Knapp am Rande, ja.
Mein Platz 1 ist auch knapp am Rande. Aber New Pope.
Okay, aber da sind wir bei den Filmen gleich. Dann mach
da
doch
sind
mal
wir bei den Filmen.
Top-Filme 2020, mach doch mal deine Honorable Mentions.
Ja, bitte. Du, ich habe ein bisschen was. Ach, Honorable Mentions. Ganz toll hat mir gefallen. Dieses Jahr auch eine Dokumentation, die ich gesehen habe noch. Ich war auf der Berlinale dieses Jahr noch.
Ja.
Dass die Berlinale, dass man das nicht irgendwie mitgekriegt, dass das ein Superspreader-Event gewesen ist, sondern dass die Berlinale das einfach so gegeben hat, das wundert mich fast im Nachhinein.
Ja.
White Riot, ein Film über Rock gegen Rechts, über die Entstehungsgeschichte von Rock gegen Rechts in England, ja, das mich sehr beeindruckt hat.
Ich erinnere mich an deine Erzählung hier.
Ja, das war wirklich toll. Two Popes habe ich gerade gesagt. Greyhound habe ich drin in der Liste, weil ich es wirklich ganz einen sehr unterhaltsamen, ganz guten Film finde, der
hab
aber.
Habe ich auch drin.
Der aber nicht ganz so die wirkliche Tragweite von tollen Filmen hat, finde ich. Also, als dass der Brennerpass den Platz 5 ist.
Nee, aber netter U-Boot-Jagdfilm.
Wirklich netter U-Boot-Fang. Ja. Und bei dir ist er wahrscheinlich höher. Ich hätte einen höheren Platz verdient. Ist wirklich ein sehr guter Film. Aber Mank ist es nicht in meinen Top 5. Deshalb habe ich da Mank noch stehen.
Ja, okay. Ja.
Und bei dir?
Ich habe da J'accuse. Dieser Polanski-Film über die Dreyfus-Affäre in Frankreich. Lover's Rock, das ist der Steve McQueen-Anthologie Small Axe. Da fehlen mir noch die anderen vier Teile, aber Lover's Rock ist es, wo die einfach nur tanzen und eine schöne Party haben. Das ist die Einwanderer, die englischen Einwanderer von den West Indies.
Ja.
Birds of Prey fand ich wirklich einfach verdammt amüsant.
Ein Film, den ich nachgeholt habe, jetzt in diesen Feiertagen. Ich habe ihn gestern gesehen.
Oh.
Ja, ich musste ja ein bisschen noch was nachholen. Und in so vielen Listen habe ich ihn gesehen und irgendwie, ich wollte ihn damals im Kino gesehen, es hat halt nicht mehr geklappt. Und mich auch irgendwie, ohne dass ich ihn gesehen habe, hat es mich geärgert, dass dieser Film gefloppt ist, weil ein Frauenfilm in diesem super Heldengenre und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, kann ich es umso weniger verstehen.
Da haben viele ihre Meinung aber nochmal revidiert. Im Kino haben Leute gesagt, das war auch gerade so zu Corona-Beginn oder so, wer braucht denn jetzt das wieder und hier einen Zusatzquote-Ableger und schon wieder irgendwas mit Harley Quinn und Joker und bla 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 und hier. Aber das ist wirklich, das ist ein Juwel, ist es nicht, aber ich finde es einfach ein verdammt amüsanter Film mit Schauspielern, die alle sichtbar viel Spaß haben, finde ich.
Finde ich auch.
Und er ist hammer choreografiert.
Er ist auch so, das ist die Margot Robbie, was sie da so alles an zeigt, auch an so zarten Momenten und widerlichen Momenten und ist eine ganz tolle Figur.
Ja, finde ich auch. Ich habe noch Systemsprenger drin, der ist von 2019, aber kam erst dieses Jahr auf Netflix. Bester deutscher Film, den ich seit Jahren gesehen habe, mit Abstand. Dann einen japanischen Film namens Weathering With You, also ein Anime, den ich ganz wunderbar fand, auch von 2019, glaube ich, oder 2018 sogar, auch erst gesehen. Und knapp nicht geschafft in meine Top 5 oder eigentlich tied mit dem mein Platz 5 ist der Five Bloods. Hast du ihn gesehen?
Nein.
Komisch eigentlich. Das ist wirklich komisch, weil eigentlich, Rüdiger, würde ich jetzt mal behaupten, du magst einen Film über schwarze Kultur und gleichzeitig Kriegsdrama und von Spike Lee und noch auf Netflix. ist fast merkwürdig, dass das nicht, das drückt eigentlich viele deiner Knöpfe.
Ich habe sogar angefangen und er hat mich nicht gekriegt.
Echt?
Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich fand ihn irgendwie, ich fand ihn so ein bisschen, da haben wir schon auch mal drüber geredet. Ich muss ihm nochmal eine Chance geben. Ich fand ihn irgendwie so antiquiert. Ich fand ihn so, die Erzählweise, es hat mich nicht gepackt.
Echt? Wahnsinns-Performance von Delroy Lindo. Oscar reif. Und auch nochmal eine Rolle für Chadwick Boseman.
Ja.
Kurz bevor er leider verstorben ist. Okay, aber jetzt kommen wir zu deinem Platz 5.
Platz 5 ist, ich habe es eben schon gesagt, dass ich ihn gesehen habe, Birds of Prey habe ich tatsächlich noch hingesetzt.
Oh, schön. Ja. Gut, freut mich. Mein Platz 5 ist Trial of the Chicago 7.
Ah ja, ich erinnere mich.
Ein Aaron Sorkin-Film.
Mhm.
Tolle Performances. Mehr. Einfach ja. Spaß am Schauspiel. Wie hat man früher gesagt? Schauspielkino. Oder okay. Schauspielerkino.
Schauspielerkino, ja, das stimmt.
Genau. Dein Platz 4?
Ist Musical-Darsteller-Kino. Ich habe tatsächlich, weil ich ihn so viel gesehen habe, so viel Musik gehört habe. Ist es ein Film, aber ich habe Hamilton da stehen. Ist das ein Film? Es ist ein Theaterstück abgefilmt. Das zählt nicht so richtig, oder?
Weißt du was, Rüdiger? Ich habe es nicht dabei, aber ich würde es jetzt einfach nochmal, weißt du, ich würde es mindestens in meine Honorable Mentions aufnehmen. Ja, Hamilton war toll, stimmt. Ich habe auch gestern erst wieder von Burrs. Pass auf, es gibt auf Netflix eine Serie, die heißt Song Exploder. Da werden Songs erklärt oder wie Songs entstanden sind. Und das ist wirklich ein sehr gutes Format. Und da wurde Wait for It analysiert, wie das entstanden ist, wie das geschrieben wurde.
Ja.
Und da habe ich mir auch nochmal gedacht, Hamilton war doch echt ein schönes Erlebnis auch dieses Jahr.
Mhm.
Stimmt, ja. Ja, toll.
Sehr gut.
Schöner Platz 4.
Was ist dein Platz 4?
Shithouse.
Ah ja.
Diese College, sehr, sehr, sehr melancholische College-Komödie.
Okay. Ja. Ich erinnere mich. Ich mag College-Komödien.
Ja.
Dein Platz, ich hätte auch Booksmart drin, aber ist auch leider von 19. Also man guckt halt immer nach. Ja.
Ja.
Ich habe ihn aber dieses Jahr gesehen.
Auch schöner Film.
Mein Platz 3 ist Cajillionaire von Miranda Julie.
Weil den warst du ein bisschen zweigeteilt, aber noch im Brennerpass.
Ja. Aber er wirkt nach. Der hat mir zumindest die schönsten, vielleicht war ich auch einer der wenigen Filme, die ich dieses Jahr wirklich im Kino gesehen habe. Vielleicht hat es auch viel damit zu tun. Er hat mir wirklich dann vielleicht mit die meisten Kinomomente verschafft.
Okay. Ja, hast du spät noch im Kino gesehen? Oder,
ja.
Oder wieder? Nee, als die Kinos wieder aufgemacht haben. Ne?
Kurz vor dem zweiten. Kurz Ende Oktober müsste ich ihn gesehen haben. Kurz vor Lockdown Light.
Nee, ich glaube, das sind vorher gesehen.
Oder November? Ich weiß es nicht.
Vorher. Nee, ich glaube, das sind vorher gesehen.
Ja, na gut.
Ja, ziemlich sicher. Muss ich noch nachholen.
Ja.
Mein Platz 3 ist Palm Springs.
Papp, den habe ich vergessen. Komisch. Dann kann der, vielleicht war der gar nicht in so einer Liste drin, in einer unserer Showbeschreibungen, weil da haben wir eigentlich drüber geredet. Ja, den fand ich auch ziemlich gut. Den fand ich sogar sehr gut.
Ja.
Der wäre mindestens in meinen Honorable Mentions gewesen.
Ja. Regisseur ist Max Barbakoff, nie gehört von dem Typen.
Ja.
Aber ist mit Andy Samberg und einer ganz fantastischen Christine Milioti, die Sarah spielt. Den Star des Films.
Ja.
Ja. Andy Samberg ist doing Andy Samberg Things.
Mhm.
Toller Groundhog Day.
Ja.
Artiger Film.
Ja.
Dein Platz 2?
Mein Platz 2 ist Knives Out. Auch da, weil ich ihn im Kino gesehen habe, war er so, ich mag Filme, die alles sehr schön fein gestrickt und.
Ah, ja. Rüdiger.
Was kommt jetzt?
Vor allem Knives Out war ja auch dieses Jahr.
Ja, das ist auch dieses Jahr. Platz 6 übrigens der meistgesehenen Zuschauer.
Okay, weißt du was, dann mache ich was, muss ich unbedingt.
Ha.
Trial of the Chicago 7 wandert in die Honorable Mentions und Knives Out wird auf meinen Platz 5. Den habe ich tatsächlich vergessen.
Ja, du.
Auch Schauspielkino.
Auch Schauspielkino.
Und trotzdem ein bisschen zu mitknobeln.
Und einem glänzend aufgelegten
Daniel Craig.
Ja.
Wunderbarer Mann.
Mhm.
Und da muss man auch sagen, dass bei Knives Out ist tatsächlich auch das, finde ich, ist so ein, also der Houdan, das es ist ja quasi ein Whodunit und gleichzeitig ein Meta-Whodunit, also so ein Agatha Christie-Tribut und gleichzeitig aber auch eine Beschäftigung mit dieser Art von Filmen. Und trotzdem ist es der beste Eskapismus, weil es hat nicht im geringsten was mit dem Leben zu tun, das man gerade führt, sondern da geht man rein und dann ist man da drin und weg.
Genau.
Und auch schön und wichtig in diesem Jahr. Und Ana de Armas ist natürlich auch eine wunderbare Hauptdarstellerin neben Daniel Craig.
Was ist dein Platz 2?
Okay, mein Platz 2 ist auch Mank.
Mank.
Ja. Auch gar nicht, weil ich den Film und das Drehbuch an sich, sondern einfach, weil ich so viel Spaß hatte, den Schauspielern zuzuschauen. Und weil ich einfach auch glaube, dass David Fincher ein bisschen untergeht in dieser ganzen Flut von Netflix, Film und sonst irgendwie und vielleicht gar nicht so diesen, ich weiß nicht so, ich glaube, David Fincher und Gary Oldman hätten für den, und vor allem auch Amanda Seyfried hätten für diesen Film ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch verdient. Mhm. Aber jetzt, wenn ich mal meine Liste schon anschaue, glaube ich, müsste ich fast Knives Out wieder höher einordnen. Aber jetzt ist es so, ich habe Make auf Platz 2, dann soll es so sein. Ich hätte ihn gerne im Kino gesehen, aber eigentlich auch toll, dass ich ihn on demand zweimal hintereinander auf Netflix gucken konnte.
Ja.
Ja, dein Platz 1.
Mein Platz 1, ich hoffe, du lässt mir das durchgehen, Bernie. Der Film ist rausgekommen am 2019, aber am 25. Dezember.
Ja.
Klar. Also 6 Tage vor Silvester.
Natürlich.
Ich, ja, pass auf. Ich habe ihn geliebt. Uncut Gems, der schwarze Diamant, Adam Sandler.
Mensch, der ist auch in meinen Honorable Mentions. Entschuldigung, ja. Habe ich vergessen zuvor zu lesen.
Ja. Ich fand den wirklich großartig, weil der so ein Rausch war, weil der so. Ich weiß, you're a sucker for structure. Es ist manchmal so ein bisschen crazy. Aber er hat eine enorme Energie. Ich finde Adam Sandler fantastisch. Ich finde seine Partnerin, deren Namen ich jetzt leider nicht aufgeschrieben habe. Ich find ihn super.
Ja. Lucky Stanfield war natürlich dabei, unser Freund aus Atlanta.
Ja, und aus ja. Knives Out.
Stimmt, natürlich auch wieder, weil der Assistent ja. von Daniel Craig. Ja. Ja, natürlich. Lucky Stanfield vielleicht mein Breakout-Schauspieler des
Jahres. Du, über den habe ich, zwischen den Jahren, ich habe ja irgendwann mal gedacht, ich muss mal ein bisschen, als Schauspieler im Moment, man geht ja nicht zu Castings hin, weil man nicht zu Castings hingeht, ja. weil man sich nicht treffen darf. Trotzdem wird noch relativ viel gedreht, also gibt es im Moment sehr viele Online-Castings. Also im Englischen Self-Tapes oder E-Casting, wie wir hier in Deutschland sagen. Also man filmt sich selber mit der Handykamera meistens, was ja auch gut funktioniert. Meistens braucht man allerdings Licht. Licht ist meistens das Problem. Das Zeit, also in der Berliner Wohnung im Moment im Dezember ist der Zeitraum, wo man sowas filmen kann, meistens zwischen 11.30 Uhr und 12.05 Uhr. Ja. Deshalb habe ich mir gute Maximal. Lampen gekauft. Ja. Aber um an diesen Self-Taste besser zu arbeiten, habe ich mir so ein bisschen, ich habe mir Videos, YouTube ist eine unerschöpfliche Quelle von Schauspieltipps. Im Deutschen kann man das alles ziemlich knicken, auch so technische Sachen wie Self-Tapes, Beleuchtung oder sowas. Ja. Aber die Amerikaner und auch die Engländer, aber vor allen Dingen die Amerikaner sind natürlich da ganz vorne dabei und ich habe mir ein langes Video angeguckt von Michael Caine über Filmacting, was hochinteressant war. Sehr schön ist auch ein Video von, jetzt kommt endlich, wird ein Schuh draus, von unserem Freund Lakeith, der von den Anfängen seiner Schauspielkunst berichtet und immer erzählt, dass er halt, in Amerika hast du als Schauspieler mehr Castings. Wenn du in Hollywood bist und es versuchst, hast du sehr viele Castings. Du fährst ständig hin zu Castings und es ist nicht so wie in Deutschland, wo du den Text richtig lernst und richtig die Szenen spielst, sondern du machst meistens, wie wir es aus der Serie Entourage kennen, du machst Cold Readings, aha. du hast den Text dabei in der Hand. Und wie er davon erzählt und wie er das beschreibt, wie er es immer wieder gemacht hat, wie oft er abgelehnt wurde, ist ein sehr nettes, sehr sehenswertes Video, was dir sicherlich gefallen würde. Darauf möchte ich hinaus.
Ja, Berlin. Schick mir das gerne.
Ich schick dir das.
Licht in Berlin, sehr interessant.
Licht in Berlin.
Ich hatte viele so Zoom-Teams, what the fuck, ja. Calls, in den letzten Monaten, Videocalls.
Okay, Zoomer.
Und ja, sehr gut.
See what I did there? Ja.
Und mir ist oft aufgefallen, dass die Münchner,
ja.
die sahen ganz natural aus so und ich war immer in so einem leicht gelblichen Licht gesessen.
Ja, weil die ja. Münchner haben alle Dachterrassen und länger Sonne.
Nee, die haben irgendwie ein anderes Licht.
Ja, die haben anderes
das Licht. Ist, die haben wirklich anderes Licht. Mhm. Ich bin ja hier im 5. Stock, ne?
Ja,
das
ja.
ist ja eine relativ helle Wohnung, kann man sagen.
Auf jeden Fall.
Also, und trotzdem, ich war immer so gelb, so angegilbt irgendwie.
Ja.
Das war die Münchner immer fresh Daylight, bei uns irgendwie so, ist schon dunkel bei euch.
So leichte Patina auf der.
Schon dunkel bei euch? Ja, sorry, ja. stimmt, ist leider dunkel bei uns, musste ich dann antworten.
Na gut.
Mein Platz 1.
Dein Platz 1.
The Farewell. Ja, weil es ein Film war, den ich im Kino gesehen habe und weil es einfach dieses Programmkino-Erlebnis, was ich vermisse, ein bisschen.
Ist der von 2020?
Verkörpert.
Weil ich
nee, der ist von 2019, aber den habe ich ja dieses Jahr gesehen.
Ach, du bist doch ein Schlingel.
Ja, hast du doch auch gemacht mit Uncut Gems.
Naja, weil er am 25. Dezember, aber okay, das stimmt. Ist okay, es ist okay.
Ja, aber das war nicht möglich, den vorher zu sehen, glaube ich, in Deutschland, oder?
Gut, aber dann, ich habe ihn hier auch. Aber
der lief halt einfach im Kino.
Bernd, ich bin ganz froh, dass du ihn da hast, dass er erwähnt wird, weil ich hätte ihn jetzt nicht mehr erwähnt. Er steht hier mit auf meinem Zettel mit drauf, aber ich dachte, ich darf nicht. Ich fand The Farewell, ich fand den auch großartig.
Ja, von Lulu Wang, Hauptrolle ja. Awkwafina.
Und hast du die Awkwafina, die hat übrigens auch eine Serie. Irgendwas mit sowieso aus Brooklyn oder sowas.
Ja, die ist aber nicht so wahnsinnig gut.
Das habe ich auch gehört.
Ja,
Schade. Ja. Aber ich mochte sie irre gerne.
Aber wer Awkwafina toll findet, Awkwafina hat ihre Karriere quasi auch mit, auch als Rapperin begonnen und hat den Marvage ist ihr größter Hit. Und da hatte sie eine Brille aufgesetzt, damit sie so bei Castings und so nicht wiedererkannt wird.
Alles klar.
Ja. Das ist auch ein bisschen tragisch, dass tatsächlich, aber das spricht auch für unsere westliche Ignoranz, dass nämlich eine asiatische Person eine Brille aufsetzen kann und dann man denkt, das kann die nicht sein, weil die hat ja eine Brille aufgehabt. Ansonsten kann man es, da kann man, konnte man sie dann offensichtlich nicht unterscheiden von den vielen anderen asiatischen Darstellerinnen. Auch ein bisschen traurig.
Ah. Hey, du hast gerade zur Musik übergeleitet.
Yes, genau. See what I did there.
Ja. Yeah.
Okay. Wir sind beim, das können wir ein bisschen kürzer machen, glaube ich.
Pass auf.
Top 5 Alben.
Ich leg dir einfach meine Top 5. Ich lese dir alles. Ich lese dir 5, 4, 3, 2, 1 hintereinander vor.
Ich habe so viel Honorable Mentions bei Top Alben.
Dann mach deine
Die würde ich gerne Mentions. Loswerden.
Mach mal bitte.
Weil ein paar sind echt wichtig.
Aber gleich, wenn wir dann soweit sind.
Ja. Gut. Pass auf. Meine Top 3 Honorable Mentions sind Haim, Women in Music Part 3.
Mhm.
Das ist ein sehr schönes Album.
Finde ich auch.
Tolle Songs drauf. The Steps ist ein. Weiß gar nicht, den. Der ist auch mein Honorable Mentions drin. Bei den Dingsbums, bei den Songs, aber dazu kommen wir gleich. Und das ist quasi das erste Album von Haim, was ich so komplett durchgehen lasse. Mhm. Also wo ich sage, na, Haim ist eigentlich ganz geil, aber, sondern es ist einfach, Haim ist ganz geil.
Mhm.
Die Haim-Schwestern. Dua Lipa, Future Nostalgia, weil es einfach so ein perfekt, you know I'm a sucker for structure.
Mhm.
Das ist es. Das ist Struktur und Pop.
Mhm. Und Dua Lipa.
In Perfektion. Und Dua Lipa, die ich als Person gar nicht so wahnsinnig spannend finde, aber ich finde
ihre. Das hast du jetzt neulich auch über dich gesagt.
Fair enough.
Ja.
Aber ihre Stimme finde ich wahnsinnig toll. Die knödelt nicht so vor sich hin, sondern die macht immer, was gefragt ist und macht es super. Das ist einfach, finde ich gut. Und dann hat mir mein, sehr lustig, eine Anekdote, weil mein Sohn hat versucht, mir eine Jazzplatte zu schenken zu Weihnachten, weil ich ja dieses Jahr sehr viel Jazz gehört habe.
Ja,
und dann ist er mit seiner Mutter, ist er zu Dussmann gegangen und hat einen, ich würde mal sagen, mit seinem Leben gespielt.
Yeah.
Sie haben beide mit ihrem Leben gespielt, indem sie dem Verkäufer bei Dussmann gefragt haben, können Sie uns eine Jazzplatte empfehlen? Und entsprechend schwierig muss ich das wohl auch gestaltet haben, also auch stimmungstechnisch. Die Vibes waren nicht gut, muss man vorsichtig so sagen.
Oh.
Aber letztlich ist er ums Eck gekommen mit einer schwedischen mit der modernen,
Ich habe gedacht, die Geschichte ist jetzt im Sinne von, sie haben mit ihrem Leben gespielt, weil sie dadurch Stunden bei Dussmann haben verbringen müssen und Aerosolen ausgesetzt waren.
Nein, weil sie natürlich der völligen,
weil sie natürlich was los,
des Unbills dieses Verkäufers, wie man nur nach einer Jazzplatte fragen kann.
Es ist so ein bisschen, als würdest du zu Fahrrad Frank gehen und sagen, wie gut muss das Fahrrad sein, was ich mir kaufen soll?
Ja, irgendwie sowas.
So, also.
Ja. Oder gibt's auch, bei Fahrrad Frank wäre es die Frage, habt ihr ein gutes Fahrrad für 100 Euro?
Ja. Na gut, also da ist das, ja, okay.
Ja, genau. Also dementsprechend schlecht waren wohl die Vibes, aber er ist dann mit einer Platte ums Eck gekommen, nämlich von einem schwedisches Jazz-Trio, Emil Brandquist-Trio, Emil Brandquist ist der Schlagzeuger, Entering the Woods, was so fast so ein bisschen eine Grenze zwischen klassisch und so Mood-Musik und Jazz. Das ist ein unglaubliches Album. Also das habe ich meinem Sohn zu verdanken.
Ist ein Ding.
Ja. Run the Jewels, RTJ4, die vierte Platte von Run the Jewels, Hip-Hop-Duo. Fantastisch. Dann Greg Dulli, das ist, sagt ihr Greg Dulli noch was?
Nein.
Die Platte heißt Random Desire und Greg Dulli ist ein, ich weiß nicht, der ist ein bisschen manisch oder vielleicht ist er auch ein bisschen kaputter Typ. Afghan Wigs war seine Band und der hat eine tolle Platte rausgebracht, Random Desire. Dann gab es eine merkwürdige Band, also die Band ist nicht merkwürdig, die macht so ein bisschen Shoegazer-Rock, die heißen Rolling Blackouts Coastal Fever. Mit dem Namen, weiß nicht, ob man mit dem Namen wirklich jemals erfolgreich werden kann. Und dann heißt die Platte auch noch Sideways to New Italy. Also da wird es schwierig, finde ich.
Okay.
Aber es ist eine tolle Platte. Platte, die du vielleicht in deinen Top-Alben hast, The 1975 Notes on a Conditional Form.
Nee, steht da gar nicht.
Gute Platte, erste 1975 Platte, die stimmt nicht, aber von der ich mehr als ein Lied auf den Lieblingssongs hatte. Die Harry Styles Platte, Fine Line, war eine schöne Platte.
Ah.
Da schöne Songs drauf.
Okay, ja, die mag ich auch gerne. Ja. Ich habe die jetzt gar nicht irgendwie auf der Pfanne gehabt, aber ja.
Ja, ich muss sagen, dass Machine Gun Kelly Rapper turned Emo Star mit seiner Blink-182-esken Platte Tickets to My Downfall, das ich sehr authentisch, kaputt, pop-punkig und schön fand. Ja, und dann habe ich die Taylor Swift-Alben beide noch. Die sind bei dir wahrscheinlich höher angesiedelt. Und deshalb darfst du auch anfangen mit deinem Platz 5. Wir machen es schnell.
How I'm Feeling Now, Charlie XCX.
Okay. Ja, auch eine Platte, die ich gehört habe, zwei Songs sehr gut fand, aber hat mich nicht zur Gänze überzeugt. Mein Platz 5 ist Salt.
Ja.
Beide Platten sind eigentlich untitled, haben aber trotzdem Namen. Einer heißt Black Is und einer heißt Rise. Ein Soul, R&B, Jazz, you name it. Projekt schwarzer Musiker aus England, von dem man nicht weiß, wer es ist. Mhm. Oder weiß man es mittlerweile? Und
ich weiß nicht.
Jetzt auf jeden Fall zwei super Platten.
Ja.
Mein Platz 5. Dein Platz 4?
Miss Anthropocene Grimes.
Ah, okay, gut. Da schließt sich der Kreis zu Freund Ilan.
Ja.
Ja. Mein Platz 4, das Strokes Comeback-Album The New Abnormal. Mhm. Ich mag bei den Strokes, dass sie überhaupt, selbst wenn sie unmotivierte Platten rausbringen, die trotzdem noch ganz, ich finde die trotzdem ganz gut, aber das ist jetzt wieder eine höher angesiedelte Platte. Das ist wirklich eine gute Platte.
Ja.
Ich mag die Strokes eh schon immer. Und dass die immer noch gute Musik machen, für die man sich nicht, wo man sich nicht so boomermäßig vorkommt, wenn man die hört, da danke ich denen dafür. Ja, dein Platz 3.
To Love is to Live, Jenny Beth.
Ja, sag was drüber, ich kenne die Platte nicht. Die habe ich auch noch nicht mehr durchgehört.
Ja, es ist eine der Platten, wo ich, wenn sie bei uns läuft, wo ich ständig frage, was hören wir dann gerade? Und dann ist es immer die,
Best sie, Jenny Beth.
Jenny.
Oh, I put you on the spot here.
Ein bisschen, ich glaube, ist sie Engländerin?
Französin.
Ach, siehst du?
Ja.
Ich kann nur sagen, the Songs, ich habe sie ja auch unter meinen 5 Top-Songs drin, The Flower. Ich kann dir gar nicht viel über sie sagen, außer dass ich sie sehr viel gehört habe und sie sehr mag. Ich weiß zu wenig drüber.
Ja, sie ist eine Singer-Songwriterin, kann man das so sagen?
Ich glaube.
Ja, also ich habe sie in Top-Albenlisten wiedergefunden, habe selber nicht reingehört. Mein Platz 3 ist Nick Cave, Alone at Alexandra Palace.
Mhm.
Das ist ein Album, was es, glaube ich, auch so nur zu Corona-Zeiten geben kann. Ein Typ sitzt alleine im Alley Pally, schöner Konzertsaal und spielt da seine Songs runter und man denkt so, will man wirklich 4 LP-Seiten Nick Cave hören mit seinen Greatest Hits nur am Klavier? Songs, die auch viel von der Inszenierung durch seine Musik hören, das nur am Klavier. Spielt er überhaupt gut genug Klavier? Und er ist doch auch nicht so ein guter Sänger. Stimmt, trifft alles zu und trotzdem, manchmal gibt es halt so, ja, manchmal ist es so das Magische an der Musik, dass einfach alles passt.
Ja.
Und das tut's. Und ich bin nicht der größte Nick Cave-Fan, aber das ist wirklich, das ist schön. Ich höre das einfach gerne. Und ist natürlich todtraurig überwiegend, aber das liegt in der Natur der Dinge, wenn man Nick Cave an Klavier setzt. Ja. Dein Platz 2.
Mein Platz 2 ist dann, du hast schon richtig gesagt, weiter oben, Folklore von Taylor Swift.
Evermore hat es nicht geschafft.
Evermore hat es irgendwie nicht geschafft. Ja. Ich habe sie irgendwie jetzt auch noch nicht so viel gehört.
Ja. Ist auch ein bisschen viel, so viel Taylor Swift-Alben in einem Jahr.
Ich wollte auch nicht zu viel.
Mein Platz 2 ist der Re-Release von Tom Petty's Wildflowers, aber diesmal mit All the Rest, also quasi noch eine komplette Platte mit unveröffentlichten Songs, weil damals wollte Tom Petty, das ist ein Soloalbum von Tom Petty ohne die Heartbreakers, wollte eigentlich ein Doppelalbum aufnehmen, Plattenfirma hat gesagt, nein, Rick Rubin hat produziert, Wildflowers ist super so als einzelnes Album, ich persönlich hätte es, glaube ich, nicht gebraucht, die zweite Platte, aber ich gebe zu, dass da irre gute Songs drauf sind, die ich nicht vermisse am Originalalbum, und trotzdem gut finde. Weiß nicht, ob das viel Sinn ergibt, aber ich mag, glaube ich, einfach Doppelalben nicht so gern. Ich mag einfache Alben. Die sind mir einfach lieber. Das Doppelalben ist mir eins zu viel. Aber ich betrachte das quasi als eigene Platte, die ich jetzt noch geschenkt dazu bekomme, posthum von Tom Petty. Und deshalb finde ich es so gut. Und ich habe festgestellt, dass Wildflowers mich musikalisch, auch im Songwriting, so unglaublich beeinflusst hat, wie mir das gar nicht bewusst war. Als die Wildflowers damals rauskamen, war ich an der Uni, glaube ich, habe ich schon viel, viel Punk und Hardcore gehört und wollte mir nicht eingestehen, dass ich immer noch so ein Tom Petty-Homer bin. Aber eigentlich, glaube ich, habe ich dauernd heimlich Wildflowers gehört. Und es ist Tom Pettys bestes Album. Neben der Into the Great Wide Open. Die würde ich gleich fertig setzen. Und jetzt das nochmal zu hören und nochmal diese Bonus-Songs zu hören und auch nochmal einen fantastischen Song in einer besseren Mixtur, nämlich California. Das hat mir schon sehr viel Freude bereitet. Dieses Jahr.
Schön.
Dein Platz 1.
Mein Platz 1 ist die Platte, die ich, glaube ich, mit Abstand am meisten gehört habe, ist Punisher von Phoebe Bridgers.
Ja, ist auch mein Platz 1.
Das ist doch schön.
Ja, gut. Sind wir uns einig?
Sind wir uns einig.
Ja. Dann können wir zu Songs kommen.
Ja.
Das können wir relativ schnell machen, würde ich sagen. Mhm. Wir machen wir es andersrum. Da machen wir die Top 5 Songs und ja, dann machen wir die Honorable Mentions.
Okay.
Und zwar nicht abwechselnd, sondern am Stück. Rüdiger, you go.
I go. Platz 5, Violence, Grimes. Platz 4, um auch mal Männer zu haben. Ich habe wenig Männer. Ja. Die Idols. Ganz einfach, weil ich auch mit Punk noch eine Rechnung in diesem Podcast aufhabe. Mr. Motivator. Ja. Dann die 1975s, weil sie natürlich dann doch auch mal auftauchen müssen. Ja. Weil es auch wirklich, das ist wirklich ein bezaubernder Song. A Frail State of Mind.
Ja.
Von den 1975s auf der besagten Platte. Taylor Swift, Platz 2, My Tears Ricochet.
Aha, guter Song.
Ja, und ich habe ihn mal auf Platz 1 gesetzt, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht höre ich dann andere Songs lieber, aber weil es auch ein wahnsinnig gutes Video ist und weil es das Medium Zoom auch nochmal, das klingt jetzt so technisch, ist auch wirklich ein sehr guter Song. Zoom zum ersten Mal so richtig in diesem, wahrscheinlich im Endeffekt, man wird es immer auf 2020 verorten können, aufgrund dieses Videos, ist Tao and the Get Down, Stay. Heißt der Song Stay? Ja, genau. Ja,
über den hast du auch schon berichtet.
Gesprochen. Was sind deine Platz 5, deine 5 Plätze?
Also erstmal habe ich mich gefragt, ob der Dua Lipa Song,
ach so.
If you don't want to see me. Ja, ob Don't Start Now dieses nicht schon letztes Jahr rauskam.
Hm.
Deshalb hat das nicht meine Top 5 geschafft, weil ich mir einfach da so unsicher bin. Aber auf jeden Fall in meine Honorable Mentions. Aber ich mache erst meine Top 5.
Bitte.
Das ist erstmal Biffy Clyro's Space, weil es eine schöne Ballade ist, weil es mich sehr an mein Liebeskummer diesem Jahr erinnert hat, weil ich aber auch die Choreografie toll finde, weil ich mit der Tänzerin ein Kompliment online gemacht habe und sie hat sich sehr darüber gefreut.
Richtig, ich erinnere mich.
Ja, genau. Weil es einfach eine tolle Ballade ist. Obwohl ich kein Biffy Clyro-Fan bin, aber es ist einfach eine tolle Rockballade, sagt man das noch?
Ja.
Kuschelrock.
Hört man das noch? Das ist die Frage.
Kuschelrock ist es.
Ja, cool.
Hören tut man es auf jeden Fall.
Gibt es das noch, Kuschelrock-CDs?
Nee, CDs wahrscheinlich.
Nee. Aber Playlist killed the Kuschelrock-CDs.
Aber es gibt Kuschelrock-Playlists auf Spotify, in die wir manchmal einen C reinhalten.
Mhm.
Für Platz 4, Bilderbuch Kitsch.
Ja. Stimmt.
Ich war nie rich, aber cool mit Kitsch. Mhm. Aber cool mit. Toller Song. Aber auch bewährte Bilderbuchqualität. Mhm. Aber eine gute Band.
Du kannst gut Bilderbuch nachmachen.
Ich habe es oft gesungen beim Joggen. Better Rough, Viertel vor irgendwas. Neuer Künstler, den ich entdeckt habe. Ganz toller, melancholischer Song. Platz 2, da schummel ich, weil der ist, glaube ich, von 2018 oder 17, aber den habe ich dieses Jahr entdeckt oder wurde mir nahegelegt. Und den finde ich unglaublich und den habe ich mir auf der Akustikgitarre auch beigebracht. The Bar Brothers, Even the Darkness Has Arms.
Oh, The Bar Brothers ist eins, das habe ich so viel gehört. Das immer, wenn ich unterwegs in Hotelzimmern habe, ich ständig mal ich mag The Bar Brothers sehr gerne.
Ach, du kennst sie?
Ja.
Das ist lustig.
Ja.
So ein Folk-Blues-Outfit.
Ja. Herrlich. Mensch, welches Album habe ich denn immer gehört?
Ganz unaufgeregte Musik macht, aber ganz sehr gute Musik. Ne?
Ja, finde ich auch.
Ja.
Auch so, manchmal so leicht hymnisch, was ich ja auch gerne mag. Ja.
Also Even the Darkness Has Arms ist ein Song, ja, das ist quasi das, den werde ich, glaube ich, nie vergessen.
Ja.
Der wird ewig so in meinen, der wird ein Dauergast in meinen, solange Spotify gibt.
Nee, ist nicht auf dem Album drauf, was ich immer höre. Ja, okay, dann gut.
Platz 1 ist Phoebe Bridgers, weil ich ihn schon ganz früh am Anfang des Jahres gehört habe und bis heute noch genauso gern höre, ist Kyoto.
Ach.
Und immer noch,
steht auch
hier, immer noch laut singe, I wanna kill you if you don't beat me to it. Ja, genau. Und meine Honorable Mentions sind eben dann, wie gesagt, Dua Lipa, Don't Start Now. Toller Song und wurde noch besser durch diesen Podcast, der genau darauf eingeht, was die Frau da so macht in den einzelnen. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Podcast hieß. Ich habe mal einen empfohlen, der Songs analysiert. Haim, The Steps. Every time I try to take the steps, you're not making me, you're making a mess. I don't understand you. Gefällt mir so gut. The Steps ist ein Song, wo jemand versteht, wie das ist, wenn Paare sich zeitweise nicht verstehen. Und so ganz knapp auf den Punkt gebracht. Die sind ja auch so schön unaffektiert, die Hames. Und übrigens, weißt du auch, dass die Schwester, die eine Hames-Schwester, die immer so komische Gesichter beim Bassspielen macht, die die sie auch quasi, die man jahrelang echt verarscht hat mit, sie macht wieder ihr Bassface. Die hat sich eine eigene Tasse mit ihrem Bassface herstellen lassen, als, als Merchandise-Ding. Das hat auch eine gewisse Größe, finde ich.
Finde ich auch.
Ja, dann, ich muss unbedingt erwähnen, dass ich dieses Jahr so oft die beiden Clouseau-Songs Sag mir, was du willst und Flugmodus gehört habe. Ich kann Flugmodus echt auswendig. Ich weiß nicht, das ist schon sehr, vielleicht schlage ich da ein bisschen aus der Art, aber ich finde diese beiden Songs irre gut. Und Clouseau ist nicht der größte Texter, finde ich, aber wenn er was textet, finde ich, habe ich immer das Gefühl, it's from the heart. Und auch wenn ich ihn nicht verstehe, manchmal, was er mir sagen will und seine Metaphern so ein bisschen krumm sind, aber ich finde, er fühlt sehr, was er singt. Und das erreicht mich. Und das Album hat so einen leichten Reggae-Vibe, der mich auch sehr erreicht, muss ich sagen. Das Neue. Also, ja.
Da bin ich völlig unbeschrieben.
Völliger Quatsch, dass das nicht in den Top 5 ist. Fällt mir jetzt gerade auf, ist BTS Dynamite.
Ja.
Kann eigentlich gar nicht sein. Was ist da los?
Bernd, ich habe schon gehört von Eltern, wo jetzt nicht, also in der Bekanntschaft im Umkreis, wo die Tochter anfängt, Koreanisch zu lernen, nur um BTS zu verstehen. Ich glaube, BTS ist.
Ja, es gibt Bücher mit Koreanisch lernen via Musik oder mit Boybands.
Ach.
Und Girlbands.
Ja, das macht total Sinn.
Ja.
Ich weiß noch, dass ich damals in meiner jugendlichen Musical-Phase, ich habe so einen Sprung nach vorne gemacht mit dem Englischen, ganz einfach, weil ich plötzlich angefangen habe, alle möglichen Musicals mitzusingen. Ja, ich glaube, dass man sehr gut mit Musik Sprachen lernen kann, mit Mitsingen.
Ich gucke die BTS-Jungs wirklich sehr gerne. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich finde die wirklich so.
Ach, die sind total super, sind die.
Schön auch.
Hast du mal gesehen, bei Colbert sind die mal zu Gast? Das ist ganz super.
Ah, ich habe ganz viele Dynamite-Performances auf YouTube schon gesehen. Vielleicht alle, die es gibt. Harry Styles hat einen wunderschönen Song, den ich ganz oft gehört habe, auch beim Joggen. Treat People with Kindness.
Das klingt ja wie für dich geschrieben, Bernie.
Voodoo Jürgens, österreichischer Singer-Songwriter, hat einen ganz tollen Song gemacht.
Wie heißt der?
Voodoo Jürgens.
Ist das so gut, wie ich denke, dass es ist?
Ja, das ist wirklich super. Der Song ist auch der Hammer, Rüdiger. Der Song heißt 2 Liter Eistee. Dann stößt du da mit einem Bucket Chips und 2 Liter Eistee. Das ist so ein fantastischer Song. Ariana Grande hat so einen schönen Song schönes Album über Sex gemacht und auch einen schönen Song, der heißt Positions. Mhm. Der gefällt mir wahnsinnig gut. Dann sehr honorable gementioned ist Talking Heads, This Must Be The Place, uralter Song, aber den habe ich dieses Jahr auch so oft gehört wie fast keinen anderen Song.
Mhm.
Und Die höchste Eisenbahn, den Song Aliens, mag ich so gern, kann ich auch nicht genug davon kriegen. Okay, jetzt wird es schwierig bei mir, weil in meinen Top 5 Büchern sind nur Bücher, die ich wegen der Arbeit gelesen habe, Rüdiger.
Ach, das ist schlimm.
Da darfst du jetzt darfst du vorlegen.
Ach, Bernie, ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe auch, weißt du, Lesen ist auch sowas wie Sport, so man müsste es eigentlich noch viel mehr tun. Und wenn ich sage, ich will 2020 gute Vorsätze, 21, dann auch wieder mehr lesen. Aber pass mal auf, Bücher. Bücher kommen ja oft zu einem. Also die sind meistens Sachen, die ich irgendwie um was gehört und Empfehlungen kriege. Ich lese einfach mal vor.
Ja.
Platz 5, die war in letzter Zeit, ist die bekannt geworden, weil die relativ oft in Talkshows sitzt. Ich weiß gar nicht genau, wie man außer Autorin, wie man ihre Berufsbezeichnung ist.
Das hört mich schon mal sehr ab,
was
wenn
denn?
Jemand häufig in Talkshows sitzt.
Ja, pass mal auf, Maya Göpel heißt die Frau.
Hm.
Die war jetzt neulich bei Thaddäus, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Nee.
Die ist, ich glaube, dass sie in irgendeiner Form, also das Buch heißt Die Welt neu denken, ist ein Sachbuch. Und ich glaube, wenn du die sehen würdest, Bernie, da wärst du alles andere als abgeturnt. Weil es genau darum geht, die Welt neu denken und wie wir es schaffen aus Klimakrise und Konsum und wie das alles zusammenhängt und welche Denkmuster uns in diese Welt, wie sie jetzt ist, reingebracht haben und was wir ändern müssen, um da rauszukommen. Und ich habe das gelesen, es hat wirklich ein bisschen einen Blick auf den Menschen verändert, beziehungsweise auch festgestellt, dass ich da auch falsch über Menschen denke und auch so, keine Ahnung, also zum Beispiel ein Beispiel ist, der Mensch denkt nicht immer so ökonomisch, wie wir denken. Wir denken gerne mal oder nehmen es von anderen Menschen, dass jeder nur nach seinem Vorteil strebt. Und das ist richtig wissenschaftlich widerlegt, dass das nicht so ist. Das kann ich ja sehr empfehlen. Maya Göpel, Die Welt neu denken.
Ja, dann leih's mir doch mal, Rüdiger.
Ich kann ich machen, Bernie.
Das ist ganz Neues. Leih mir doch mal ein Buch.
Ich leih dir mal ein Buch.
Ja,
leih dir.
Ja.
Das hast du in 10 Minuten im Briefkasten.
Okay.
Genau. Maya Göpel. Platz 5. Soll ich einfach hintereinander mal lesen?
Ja.
Pass auf. das hatte ich jetzt schon geärgert, eine Frau aus Talkshows, jetzt wird noch schlimmer, Bernie, ich hatte auch wirklich Spaß, ich habe es mal gelesen, ich wollte es eigentlich verschenken, auch das kann ich dir leihen, aber vielleicht willst du es gar nicht haben, ich hat es gekauft, um es zu verschenken, letztendlich habe ich es dann vorher selber gelesen, ich habe Jan Böhmermanns Buch gelesen, sein Twitter-Tagebuch und hatte da Freude dran, weil das irgendwie so ein bisschen wie meine Notizzettel, die das letzte Jahr für mich dokumentiert haben, weil es auch von seinem ersten Tweet, ich glaube es beginnt 2009, der hieß Hunger, bis in die Neuzeit, es war irgendwie hat das hat wirklich, es sind ja nicht nur seine Tweets, es sind ja auch Kommentare, was Leute daraufhin geschrieben haben. Ich habe seitdem ein bisschen, ich habe in der Pandemie war plötzlich, dass wenn ich so auf sozialen Medien war, war es Twitter und habe da ein bisschen rumgelesen. Irgendwie habe ich Twitter dadurch ein bisschen schätzen gelernt.
Ja, du erzeugst so viel Widerstand in mir.
Ja, ich weiß.
Jan Böhmermann, Twitter.
Ja.
Deine genau. Aktivität auf Twitter.
Ja.
Pandemie, quasi, du versetzt mich in einen Zustand äußerster Anspannung und ich muss versuchen, diesen Widerstand abzubauen und sagen, klar, warum nicht?
Mach mal, Rüdiger. Du,
alles okay.
Bernie, das hat ja auch damit zu tun, dass du dich wahrscheinlich schon viel mehr in deinem Leben und viel früher als ich mit Twitter überhaupt beschäftigt hast.
Ja. Ach, Twitter ist einfach nur Twitter.
Bernie, sowas kann doch auch nur jemand sagen, der die Sache durchdacht hat. Soweit bin ich ja noch gar nicht.
Ja. Ja, nein, also, okay. Ja.
Okay. Bernie wird schweigsam. Soll ich noch weitermachen?
Ja, bitte, sofort.
Platz 3, A Wrinkle in Time.
Mhm.
Hat mich draufgebracht, Freund, Ted Lasso natürlich, ja. Der das irgendwann unserem Fußballer in die Hand druckt. Und selbst Trent Crimm von Independent, der übrigens jünger ist als ich, der Schauspieler, das hat mir einen Stoß versetzt. auch selbst der sagt, es ist ein ganz bezauberndes Buch. Und es ist wirklich ein bezauberndes Kinder-Jugendbuch, was fantastisch, also es ist eine fantastische Geschichte. Und es geht um eine junge Frau, die ein Mädchen, es geht um Abnabelung und Verantwortung und das war wirklich sehr gut. Und Zeitreise. Hätte ich es nur gelesen, bevor wir unsere Zeitreise-Folge gemacht haben. Platz 2 ist Der Araber von Morgen.
Aha.
Graphic Novel.
Ja,
Bernie fängt an, sich zu entspannen.
Ja.
Von Ria Zatouf. Und Platz 1 habe ich auch schon in unserer Bücherfolge gehabt, was das einzige so richtige Buch gewesen ist, was ich dieses Jahr gelesen habe, von Daniel Kehlmann. Tüll.
Ja.
Ist auch nicht das Einzige, ich habe noch mehr gelesen, aber Roman meine ich, so ein richtiger Roman jetzt in meiner Top-5-Bücherliste.
Okay.
Jetzt du, Bernie.
Jetzt wird's so richtig quatschig.
Ja?
Ja, ich habe nur Arbeitsbücher bis auf eins, pass auf.
Okay.
Platz 5, Bergermann, T. Haseborg, die Wirecard-Story.
Oh, ja.
Unglaublicher
ein Krimi.
Abriss von Wirecard, dem Wirecard-Skandal, was mir tatsächlich die Augen geöffnet hat. Naja, die waren schon so halb offen, aber tatsächlich nochmal klar wurde, was das eigentlich, wie albern das ist, wenn so Männer mit Geld rumplanschen und spielen und was man da alles machen kann.
Sehr schöner Ausdruck, mit Geld rumplanschen.
Um was es für Summen da geht und was da alles veranstaltet wird an undurchsichtigen Dingen, die aber selber die Leute am Ende auch nicht mehr durchschauen können, weil es einfach solche so Irrwege geht, das Geld und überhaupt. Was das eigentlich, das sagt eine Menge aus, wenn man das mal so im Gesamten liest, geballt über, was wir da für ein komisches System errichtet haben mit diesem Kapitalismus in der Jetztform. Was das für ein merkwürdiges System ist, das tatsächlich außer Kontrolle geraten ist.
Ja.
Genau, Platz 5, das lese ich als Inspiration für das Buch, an dem ich seit Ewigkeiten arbeite, was aber so ein bisschen auch an meinem Verlag liegt, dass ich da nicht so weiterkomme. Also es liegt nicht an einem Writers Block, sondern da sind wir uns immer nicht ganz einig, wie es weitergehen soll. Aber das Buch zum Teil in Polen spielt, also mein Buch, habe ich mir eine polnische Nationalschriftstellerin mal vorgenommen und lese von Olga Tokarczuk Ur und andere Zeiten. Eine polnische Fabel. Um so ein bisschen, mein Ansinnen war so ein bisschen einen Blick in die polnische Volksseele zu kriegen.
Ur und andere Zeiten?
Ja.
Und Ur, also im Sinne von wie Armbanduhr mit H oder?
UR.
UR, die Stadt,
ja.
Okay.
Ja, es ist
oder
auch,
so.
Genau, es ist, ich glaube, es ist ein Wortspiel auch.
Okay.
Aber es geht auch um eine Stadt und es geht so um mythische Figuren und eine kleine Stadt im Wandel eines Jahrhunderts.
Okay.
Ja, mit Kriegen und Weltkriegen und allem, was dazugehört. Ja. Es liest sich wie ein Märchen eigentlich und es ist irgendwie sehr schön und sehr zeitlos.
Mhm.
Reißt mich nicht völlig vom Hocker, aber ich habe halt nicht viel gelesen dieses Jahr und zumindest habe ich das Gefühl, ich habe jetzt nicht das Gefühl, die Polin an sich besser zu verstehen, aber ich fühle mich ein bisschen näher dem Land. Ja, fühle mich dem Land eher aus irgendeinem komischen Grund, den ich dir nicht erklären kann, ein bisschen verbunden, aber es ist so.
ich muss dir was Verrücktes. Meine Mutter ist in Lodz geboren. Ich war noch nie da.
Hm, wow. Ja. Ja, hast du mir erzählt, habe ich auch schon wieder vergessen tatsächlich. Mhm. Lass uns mal nach Lodz fahren.
Das, ja.
Roadtrip?
Sehr gerne.
Auf Spuren, auf der Suche nach deinen Wurzeln.
Ja.
Platz 3, das einzige nicht arbeitsrelated Buch, Don Winslow, The Border. Mhm. Abschluss der Kartell-Trilogie, wenn man so will. Liest du ja auch gerade den ersten Teil?
Ja.
Also, wolltest du gar nicht mehr sagen?
Ich überlege gerade. Ich bin auch so gut wie fertig. Ich finde es wirklich ziemlich irre.
Ja.
Es ist manchmal wie bei Sopranos. Manchmal ist man auch nicht so furchtbar gut drauf, wenn man so eine längere Rutsche von ein paar Stunden das gelesen hat.
Nee, absolut aber nicht. Nee. Bei The Border ist es, glaube ich, nochmal seinen stimmungsmäßigen Tiefpunkt.
Ja.
Weil das endet in der Jetztzeit und da gibt es eigentlich keinen Weg drumherum. Das Einzige, womit man sich bei The Border trösten kann, ist, dass Trump nicht wiedergewählt wurde.
Ja.
Sonst wäre das Buch eine sehr finstere Ausblick auf unsere Gesellschaft.
Okay.
Platz 2, ein bisschen absurd, ist Ludwig der Zweite von Oliver Hilmes.
Okay.
Eigentlich bin ich schlecht, auf Oliver Hilmes zu sprechen, aber wir wollten ein Ludwig-Projekt machen. Das ist ein Podcast, das ist nichts draus geworden. Und Oliver Hilmes hat sich aber, der wirklich eine sehr gute Biografie und nochmal alles zusammengefasst hat und sehr nochmal in den Wittelsbacher Geheimarchiven war, tolle Ludwig-Biografie geschrieben hat, sich nie zum Gespräch bereit erklärt. Und ich hätte den so viel gefragt, gerne. Mhm. Er wollte aber nicht. Und dann habe ich ihn lustigerweise, kurz nachdem er mir abgesagt hat, habe ich ihn, das war so der letzte Flug, den ich gemacht habe, zu vor Corona-Zeiten nach Wien, habe ich ihn am Flughafen gesehen mit seiner Familie. Habe ihn natürlich nicht angesprochen, aber es war kurios, kurz nach der Absage.
Und du hast ihn erkannt, nur aufgrund seines Äußeren?
Ja.
Ah.
Ja,
genau. Er wurde nicht ausgerufen, es war nicht Bubu.
Er war hier. Kann man später
mal wieder. Aber es ist eine tolle Biografie zu Ludwig II.
Okay.
Und mein Platz 1 ist total absurd. Es ist nämlich nur ein 100-seitiges kleines Büchlein, Informationsschrift, wenn man so will, über Martin Luther King. Aber ich habe wirklich so viel Fachliteratur, auch historische Fachliteratur über Projekte dieses Jahr gelesen. Und es ist so anstrengend und nervig, sich da durchzubeißen. Es ist oft so schlecht geschrieben und schlecht gesetzt und umständlich und mit Fußnoten bombardiert und da kam ein Mensch namens Alois Prinz und hat so eine griffige, kaum über 100 Seiten lange Biografie über Martin Luther King geschrieben.
Toll.
Die mich total begeistert hat und über den ich zu wenig wusste. Und jetzt denke ich, weiß ich mehr und bin total interessiert. Hab übrigens auch dieses Jahr ein Buch übersetzt von Thomas Mann, den dritten Teil der Darktown-Trilogie, der heißt Lange Nacht, im Original Midnight Atlanta. Da geht es auch um Bürgerrechtsbewegung in den 50ern am Rande und da spielt Martin Luther King zwar keine Hauptrolle, aber er wird immer wieder erwähnt und die Geschehnisse zu der Zeit, der Busstreik, den er initiiert, der spielt da eine große Rolle.
Mhm.
Und das war das passende Jahr für eine Martin Luther King Biografie, und auch wenn sie ganz, ganz kurz war, aber Alois Prinz, da hast du mir einen Gefallen getan mit dieser Biografie. Ich viel Spaß damit.
Sehr gut.
Ja. Okay.
Oh Mann.
Dann kommen wir zu dem Thema, wo du dich vielleicht am wenigsten bewandert fühlst, aber
ja, auf jeden Fall.
Andererseits höre ich dann einfach gern, was du spielst, nämlich deine Lieblingsgames, Top 5 Games. Muss nicht erschienen sein in diesem Jahr. Reicht auch.
Ich kriege ja kaum 5 zusammen.
Das reicht. Das macht ja nichts.
Ich spiele. Pass auf. Seit neuestem wird in unserem Haushalt seit den Feiertagen gespielt. Luigi's Mansion, Platz 3.
Teil 3.
Ja. Was ich ganz gut finde. Ich selber habe Geld ausgegeben, ein Spiel gekauft, weil ich es endlich mal tun wollte. Wir haben jetzt FIFA zu Hause.
Aha.
Ich habe viel Vergnügen daran. Das Problem ist, wenn ich anfange zu gewinnen, spielt mein Sohn gerne unfair und freut sich nur noch daran, mich wegzugrätschen, zu faulen und macht dann Fotos davon. Das nervt mich so ein bisschen. Also wir haben noch nicht so einen guten Spielmodus da miteinander gefunden. Animal Crossing wurde dieses Jahr relativ viel gespielt.
Ja.
Da habe ich aber schon mal gesagt, dass mich so ein bisschen dieses Belohnungssystem, dieses, wenn du das hast, dann kriegst du das. Wenn du das schaffst, dann das, um mich bei der Stange zu halten, dass mich das so ein bisschen nervt, ist jetzt zu viel gesagt, aber haben wir schon drüber geredet. Ansonsten muss ich wirklich sagen, spiele ich höchstens ab und zu mal so ein bisschen auf dem iPad, auf dem Handy, so Sachen wie so die moderne Moorhuhnjagd wie Brawl Stars.
Ah, okay.
Ja.
Moderne Moorhuhnjagd.
Ja. Ist ein bisschen enttäuschend.
Ja,
ist okay. Ich glaube, wir haben eine ganze Folge drüber gemacht. Ich könnte da noch mehr einsteigen, aber ich tue es nicht. Vielleicht sage ich das auch nur noch. Vielleicht, glaube ich, besteht gar keine Gefahr mehr, dass ich besonders viel Computer spiele. Früher habe ich ein bisschen viel Computer gespielt. Aber du hast das im Griff. Du spielst ab und zu?
Ja, ich spiele ab und zu, aber auch nur, wenn mich was interessiert. Ja. Ich muss nicht per se spielen.
Was hat dich denn dieses Jahr interessiert?
Ich mach mal von oben. Animal Crossing ist mein Platz 1.
Ja.
New Horizons auf der Switch, weil ich es einfach am meisten gespielt habe und weiß einfach, ja, das war dann auch wieder dieser Eskapismus-Effekt. Platz 2, ein Rollenspiel, ein Science-Fiction-Rollenspiel namens Outer Worlds. Das ist so für so Fallout-Fans wie mich einfach ganz spaßig war. Viel Freude gemacht. Spider-Man Miles Morales war ein schönes Spiel und irgendwie genauso modern wie dieser wunderbare Spider-Man-Film Into the Spider-Verse, den wir letztes Jahr gesehen haben. Das ist quasi so wie das Spiel dazu.
Okay.
Moderner, junger Mensch als Spider-Man in einem modernen Manhattan. Story ist okay, aber es sieht alles wunderschön aus. Und einfach ein tolles Spiel. Das ist so ein, wenn man wirklich denkt, man ist dieser Superheld, dann funktioniert so ein Superheldenspiel richtig gut. Sehr gut gefallen. Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, das Remake. Ich eigentlich durchgespielt. Dann aber auch wieder weggelegt, muss ich sagen. Das war mein Platz 4. Platz 5, Star Wars Squadrons. Eigentlich nur so ein kleines Star Wars Spiel, also ein kurzes. Aber die perfekte Simulation. Und da hätte ich mir gewünscht, ich hätte so Virtual Reality Brille. Weil es war auch ohne.
Aber das geht, das gibt es dafür.
Ja, das geht. Weil es war auch ohne schon wirklich das Gefühl, okay, ich sitze jetzt in einem TIE Fighter oder in einem X-Wing.
Okay.
Und das war ein tolles Gefühl. Und ich glaube, das würde mich fast nochmal reizen, das mit so einem Dings zu spielen. Weiß nicht, ob sich das für die PS4 noch rentiert.
Lustig, ich habe meinen Kindern erzählt, deine Elitengeschichte, wo du ja auch geflogen bist. Ja. Dass dein Computer diesen Hardwarefehler hatte.
Ja.
Und dann fragte mein Sohn natürlich, was sind denn Vektorgrafiken? Dann habe ich nochmal Bilder rausgesucht auf Google von Elite. Da waren natürlich Bilder, wie ich sie kannte, vom Atari ST. Ausgefüllte Flächen auch und Farbe. Und dann habe ich aber gesehen, wie es auf dem C64 hätte aussehen ganz müssen. Genau, ja. Und da wurde mir nochmal klarer, wie, dass du ja wirklich, du hattest ja gar keine Chance, das zu spielen. Ja,
ich sah nur schwarz.
Furchtbar.
Ja.
Du Armer.
Honorable Mentions, ich habe Thimbleweed Park gespielt. Von Ron Gilbert, dem LucasArts Adventure-Chef. Das ist aber schon länger, es gibt schon länger das Spiel, aber das ist quasi eine existenzialistische, wie so vieles dieses Jahr, eine existenzialistische Abhandlung darüber, über Computerspiele an sich und Adventures, wer spielt hier eigentlich wen. Fantastisch. Ghost of Tsushima ist einfach ein schönes Spiel über die, über die Invasion von Japans. Eben ganz viel mit japanischer Mythologie und auch Ästhetik und ja, es ist so ein bisschen so ein Assassin's Creed-Klon.
Ja.
Aber es wurde ein bisschen langweilig irgendwann, aber es war schön anzuschauen. Die Natur ist da sehr schön, durch diese viele Blüten und Bäume und verblühende Bäume und Landschaften auf dieser japanischen Insel Tsushima. Das hat einfach sehr viel, das hat mir sehr viel Freude gemacht in diese Umgebung da einzutauchen. Manchmal ist es ja oft einfach diese Umgebung, das Begehen und das Bereiten und das Bestaunen von Spielewelten. Mhm. Genau, Luigi's Mansion 3 haben wir auch zu zweit gespielt. Das ist gar nicht so einfach, ne? Viel zu knobeln.
Bis ich überhaupt mal den ersten Geist gefangen hatte, ja.
Fast ein bisschen anstrengend.
Ja.
Von meinem Sohn aus soll ich erwähnen, dass Fall Guys toll war.
Okay.
Das spielt er rauf und runter. Kennst du das?
Du hast mal davon erzählt.
Das ist wie Takeshis, kennst du Takeshis Castle?
Ja, genau.
Als Computerspiel, du bist so putzige, erbsenartige Wesen, die immer zu 60 spielen.
Ja.
In jeder Runde fallen Leute raus.
Ja.
Und er hat es jetzt an Weihnachten, das erste Mal hat er ein Finale gewonnen.
Alright.
Und das hat mich so für ihn gefreut. Und ja, das ist wirklich ein lustiges Spiel. Und es ist online. Klar, du musst irgendwie Geld bezahlen, damit du so ein Online-Abo hast bei Sony, PlayStation. Aber irgendwie gibt es einfach auch. Es freut mich, dass nicht alle Leute Fortnite spielen oder Counter-Strike oder, sondern einfach lustige Spiele mit lustigen
Spielideen
und Parcours und Icons und
verstehe ich.
Und eins muss ich aber noch loswerden. Ich habe jetzt gestern Last of Us Teil 2 fertig gespielt und ich hasse dieses Spiel, Rüdiger. Ich hasse dieses Spiel zutiefst.
Warum?
Es ist, du weißt ungefähr, worum es geht? Quasi so ein.
Ja, Zombies.
Ja, Zombie-Apokalypse.
Und Vater und Tochter? Oder wer ist da unterwegs?
Naja, nee, also es ist quasi ein Typ, der hat sich eines Mädchens angenommen.
Ah, okay.
Im ersten Teil. Und sie ist immun Und statt sie hätte aber sterben müssen, und damit die vielleicht ein Vakzin entwickeln können. Mm. Er hat sie aber gerettet und dabei aber auch ein paar Leute über die Klinge springen lassen, und die rächen sich jetzt in Teil 2. Ja. Und du spielst aber verschiedene Rollen in diesem Spiel. Also du versetzt dich quasi immer wieder in die Rolle einer Person, die sich rächen will. Und dieses Gefühl der Wut, und du wirst ziemlich manipuliert von diesem Spiel, auch mit diesen Gefühlen von Wut und Rache, und auch in verschiedenen, dass du quasi auch in die Rolle von Antagonisten versetzt wirst. Also quasi vorhin bist du noch, oh, diese Abby ist ja die Schlimmste, und dann bist du plötzlich in Abbys Rolle und denkst so, mir widerfuhr Unrecht. Und ich glaube, ich hätte das akzeptiert, wenn ich von diesem Spiel manipuliert werde, und ich hätte auch diese wirklich ein bisschen zu Tode gekaute Walking Dead Welt aus überwucherten Städten und menschlichen Fraktionen, die sich alle gegenseitig umbringen wollen. Ich hätte es, glaube ich, akzeptiert, wenn ich ein bisschen Seele oder ein bisschen Wärme entdeckt hätte in diesem Spiel. Aber ich habe keine. Es ist gnadenlos. Es sterben so viele Leute, und der Macher, Neil Druckmann, der Regisseur, sagt auch, er will so ein bisschen zeigen, er ist im Palästina-Konflikt aufgewachsen, wie das halt funktioniert. Die beiden Seiten hassen sich irrational, diese Gefühle von Rache und Vergeltung, dass es so ein allgegenwärtiges Gefühl ist. Es mag sein, es ist ein Gefühl, das mir fremd war. Ich wollte nicht in dieses Gefühl eintauchen. Ich finde dafür, dass man eigentlich hinterfragen soll, warum man Vergeltung übt und wie, warum man Gewalt ausübt, dafür ergötzt sich das Spiel ziemlich an seiner Brutalität. Es ist ziemlich brutal, wie viele Leute man da tatsächlich umbringt, auf relativ grausame Weise, und eben nicht nur Zombies. Das Spiel drückt all die falschen Knöpfe bei mir. Es hat mir Albträume verursacht, und ich fühlte mich schlecht. Ich habe das Gefühl, ich wurde förmlich krank von diesem Spiel. Also wirklich krank. Ich glaube, ich habe mir an diesem Spiel tatsächlich den Magen verdorben. Und ich bin so froh, dass ich es zu Ende gespielt habe. Es war eine große Überwindung, das zu Ende zu spielen. Ich wollte einfach sehen, wie die Handlung verläuft und warum viele über das Spiel reden. In dem Spiel geht's, das empowert schon auch Frauen und auch lesbische Beziehungen, und es stellt vielleicht die richtigen Fragen, aber gibt keine Antworten auf diese Fragen. Aber teilweise habe ich auch das Gefühl, dass viel Effekt ist. Viele tiefschürfende Dialoge sind einfach nur tiefschürfende Dialoge, wie man sie schon woanders gesehen hat und gedacht hat, das will ich jetzt auch mal so machen. Es wird für sein Storytelling und für seine Tiefe gelobt, und ich finde, diese Tiefe ist eigentlich gar nicht so da, sondern es ist einfach nur brutal. Es ist ein tolles Spiel technisch, es sieht fantastisch aus, es ist auf eine gewisse Art und Weise entschleunigt und brutal, damit man Brutalität auch als solche wahrnimmt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es macht mich zum Voyeur und zum Sadisten, und vielleicht ist das auch eine Leistung, aber ich weiß nicht, das, keine Ahnung. Ich fand es einfach nur eklig. Ich fand es wirklich, wirklich, es ist sicher auch technisch tolles Spiel, aber ich finde es eklig, und ich fühle mich immer noch eklig, alleine, dass ich darüber reden muss irgendwie. Ich möchte nie wieder was mit dem Spiel zu tun haben.
Sehr anschaulich, was du da gerade gesagt hast. Ich glaube. Genau.
Das war mein größtes Anliegen für diesen.
Ich merke.
Für die Spielerrubrik hier.
Mein Interesse ist auch erloschen.
Erloschen, ja. Ansonsten, keine Ahnung. Ich hatte noch Podcasts als Bonuskategorie gehört, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich dieselben Podcasts höre wie letztes Jahr.
Das geht mir genauso.
Ich höre den Kinopodcast The Big Picture.
Hier unser, auch also war als Gast hier Maria Lorenz Buckelberg, hat mal so ein bisschen gepostet auf Twitter, was ihre Lieblingspodcasts waren. Da klangen einige ganz interessant, aber ich habe noch nichts davon gehört.
Ja, ich gucke The Watch, höre The Watch, den TV-Serien-Podcast.
Wir haben beide mal eine Folge gehört, du hast wahrscheinlich mehr gehört, dieses Podcast von der New York Times, von den beiden.
Ja, aber der wird dann eingestellt, da gab es ja keine neuen Folgen mehr ab der.
Still Processing? Ja. Ach, wie schade.
Ja, schade. Ja, The Pressbox habe ich viel
gehört. Der Titel ist frei, Bernie.
The Pressbox habe ich viel gehört, ein Podcast über amerikanische Medien. Das war gerade zu Trump-Zeiten trist und interessant gleichzeitig. Ja, ich höre halt weiter Wrestling-Podcasts.
Ich weiß.
Und du?
Ich höre nach wie vor Marc Maron.
Ja.
Meistens, wenn er irgendjemand interviewt, den ich kenne, wo es mich interessiert. Manchmal höre ich aber auch Leute, die ich nicht kenne, wo ich nur höre, ach Gott, der ist Koch, okay, warum nicht? Und das sind dann oft die interessanteren. Und immer wieder, ich habe es schon tausendmal vielleicht hier schon gesagt, ich Schauspieler. Schauspieler höre ich immer sehr gerne bei ihm, weil die immer ein bisschen in diesem Podcast ihre Berufsgeheimnisse verraten. Man erfährt wirklich viel über Schauspielerei und die Art und Weise, wie Leute arbeiten.
Hm.
Das interessiert mich immer.
Okay.
Ansonsten höre ich natürlich gerne den Brennerpass.
Hast du noch Vorsätze für 2021 in puncto Twitter, Social Media, Instagram? Möchtest du irgendwas erreichen?
Warum gibt es einen Grund, warum du diese Frage stellst, Bernie?
Ja, weil du so aktiv auf Twitter warst dieses Jahr. Du hast quasi
ich war
so ein bisschen
aktiv, ich war doch nicht so aktiv
auf Twitter. Aber mehr denn je.
Ja, gut, ich hab da, naja, der Punkt ist, wenn du anfängst, dir Twitter anzugucken, dir fallen plötzlich Tweets ein. Und manchmal schreckst du sie raus und manchmal auch nicht.
Ja. Na, ich das klingt jetzt so kritisch, aber ich habe mich tatsächlich einfach gefragt, weil ich bin mal so dein Twitter-Feed durchgegangen gestern.
Ja.
Ach so. Gesagt, was schreibt er so? Wem schreibt er so? Mit wem interagiert er so?
Ja.
Und habe ich auch festgestellt, du antwortest auch oft auf so Threads von Leuten, denen du folgst. Oder hin und wieder zumindest.
Ja. Aber meistens Leute, die ich kenne.
Ja?
Ja.
Ja?
Oder?
Okay, vielleicht kennst du so viele. Da waren aber auch einige so prominente Twitterer dabei. Dann habe ich mich gesagt, so möchte er mit denen in Kontakt treten, habe ich mich gefragt.
Das hat sich vielleicht dann ergeben, aber ich kenne eine, die hat sehr, sehr viele Tausende, die kenne ich sozusagen aus der Elternschaft, aus der Schule.
Okay, wer wäre das?
Quadrumhilf.
Quadrumhilf, sagt mir gar nichts. Also ich habe mich nur gefragt, ob du vielleicht, du weißt ja natürlich, dass ich ein bisschen Twitter und Social Media kritisch bin.
Ja.
Und natürlich möchte ich natürlich auch, dass...
Im Gegensatz zu mir?
Ja, Entschuldigung, das ist jetzt, okay, das wird sehr schnell selbstherrlich jetzt. Aber pass auf, vielleicht finde ich noch den Dreh. Aber auf einer gewissen, so kritisch ich da bin und auch beäuge, was andere meine Zeitgenossen machen, auch dich beäuge, so sehr hoffe ich vielleicht dann doch, dass du eine große Twitter-Followerschaft irgendwie um dich scharen kannst, wobei ich das finde ich schwierig, ich glaube, es wird schwierig für dich. Keine Wertung. Weil dann könnte ich vielleicht meinen Twitter-Account einfach irgendwann löschen und dann könntest du nur noch den Brennerpass in die Welt tragen.
Aber pass mal auf,
mit deinen 20.000 Followern, die du noch nicht hast.
Was wir glaube ich, machen müssten, wir müssten, glaube ich, mal Brennerpass, wir sind nur auf Facebook, ich glaube, wir müssten schon mal bei Insta rein und ab und zu mal ein paar Bilder posten. Vorsatz
für 21. Aber Rüdiger, wenn wir das machen,
unsere
Hörerschaft ist auch nicht so super Instagram.
Ja, wir brauchen mehr Hörerschaft.
Ja, okay, aber wenn wir jetzt auf Instagram gehen, dann haben wir vielleicht 200 Follower.
Davor habe ich ja auch Angst, das verstehe ich ja auch.
Das wirkt dann immer ein bisschen ärmlich.
Ja.
Da shroudet man sich ein bisschen eher in Mystery und denkt, wer weiß, wenn der Brennerpass auf Instagram wäre, der hätte wahrscheinlich sofort 5000.
Ja, vielleicht. Aber guck mal, zum Beispiel auch so Leute wie Christina Buganski, die schon zweimal in unserer Sendung war, für die ist natürlich eher Insta das Medium, die würde das natürlich lieber da sozusagen uns verlinken.
Ja, aber was würde es uns bringen, auf Instagram zu sein? Dass wir von Christina verlinkt werden, abgesehen davon?
Vielleicht schon neue Hörer letztendlich.
Meinst du?
Ich weiß es nicht. Wenn die Leute erstmal sehen, wie gut du aussiehst, Bernie Meyer.
Okay.
Vor allem noch, wir müssen uns langsam beeilen.
Ja, boy.
Boy. Ja, weil wir älter werden, mein Lieber.
Ja, ich habe schon das.
Ist schon verstanden.
Schon verstanden. Okay, gut. Das bleibt abzuwarten. Also ich würde es nur nicht in die Vorsätze für 2021 einordnen, aber
vielleicht 22.
Dann wären wir wirklich spät dran. Wenn 22 noch einsteigen mit einem Brennerpass Instagram, dann.
Ja, Ben, ich bin ja sowieso Spätzünder. Bis ich Dinge umsetze, die mir jemand rät.
Telegram müssen wir jetzt einsteigen, vielleicht.
Und Parler.
Parler, ja.
Oh Gott.
Oh, don't go there.
Oh Gott.
Ja, gut, es bleibt zu debattieren.
Ich muss zum zweiten Mal auf Toilette innerhalb dieses Podcasts.
Aber es passt, weil wir sind am Ende angekommen. Liebe Hörer, vielen Dank für 2021 auch an euch. It was a blast.
Yes.
Das kann man so sagen.
Ja.
Und wir hören uns am 11. Januar wieder. In diesem Sinne einen verdammt guten Rutsch.
Guten Rutsch, ihr Lieben.
Auf Deutsch gesagt, nicht auf Englisch, ne?
Ja.
Ja.
Was würde man im Englischen sagen?
Ich weiß es gar nicht.
Siehst du? Das ist auch der einzige Grund, warum wir es jetzt nicht gesagt haben. Okay. Bis dann. Tschüss.